Ja, dann nochmal guten Morgen. Vom Programm. Heute machen wir weiter da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir waren ja dabei, so die Bearbeitung von Dateisystemen, Zugriff auf Partitionen und so weiter zu besprechen. Es ist heute geteilt, ungefähr die Hälfte, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte, werde ich Ihnen noch was mit meinen Folien erzählen. Und für den zweiten Teil habe ich Ihnen ein Aufgabenblatt mitgebracht, wo Sie diese Geschichten einüben können. Und das sollte diesmal auch keine Probleme bereiten, weil Sie bis auf eine Sache kein Netzwerk dafür brauchen. Bei der einen Sache, da wird es dann darum gehen, dass Sie eine Partition in Windows NTFS-Format formatieren, und um das machen zu können, müssten Sie erst ein Tool nachinstallieren und dafür brauchen Sie Netzwerk, und wenn das nicht geht, dann lassen Sie das halt. Also das werden wir nachher machen, und jetzt schauen wir erstmal weiter. Letztes Mal haben wir mit dieser Folie hier aufgehört, haben also gesagt, gut, generell werden Partitionen gemountet mit so einem Mount-Kommando. Und im Prinzip hat man da immer so eine Langform, dass man hier angeben muss, zunächst mal den Typ, also mount-tx3 würde zum Beispiel sagen, das ist eine Partition, die mit dem Extended-3-Dateisystem formatiert ist, ein Linux-Dateisystem. Dann kann man Optionen angeben, hinter minus o, o wie Option. Und hier ist zum Beispiel die Option RO wie Read-Only angegeben, was bedeuten würde, dieses Dateisystem wird mit nur Lesezugriff eingebunden. Ja, das macht man zum Beispiel, wenn man einfach nur irgendwas ausprobieren will, also testen, was für Dateien auf dem Dateisystem sind, damit man nicht versehentlich irgendwelche Sachen überschreibt. Forensiker binden zum Beispiel Dateisysteme immer so ein. Dann kommt der Name der Gerätedatei. Ja, die fängt typischerweise immer mit dev an, und dahinter haben wir eben diese Kennung, die angibt, um welche Platte und welche Partition es sich handelt. SDA wäre traditionell die erste SCSI-Festplatte, aber ich hatte Ihnen schon gesagt, die modernen Platten, die heute verbaut werden an den Controllern, die werden auch alle als SCSI-Geräte praktisch angesprochen. Also es gibt noch die Alternativbezeichnung HDA irgendwas wie Harddisk, und das sind die alten IDE-Platten, ja, die an einem einfachen IDE ATAPI-Controller dranhängen. Und wichtig, das ist eben jetzt etwas, was zentral anders ist als bei Windows, Sie müssen immer dazu angeben, unter welchem Pfad Sie auf das Dateisystem nachher zugreifen wollen. Dazu hatten wir uns ja letztes Mal schon dieses Bild angeguckt, ja, dass Sie praktisch einfach einen großen hierarchischen Baum, Verzeichnisbaum haben, und neue Datenträger, die Sie einbinden wollen, die landen einfach irgendwo in diesem Baum. Und damit ändert sich natürlich auch möglicherweise, wenn Sie ein Dateisystem mal hier einbinden und mal da, ändern sich auch die absoluten Pfade, um jetzt auf eine bestimmte Datei zuzugreifen. Normalerweise ändert man das natürlich nicht. Wenn Sie eine zweite Festplatte einbauen, das wird genau das sein, was wir heute im Praktikum dann simulieren werden. Sie werden in VirtualBox eine neue Platte anlegen, partitionieren und dann formatieren und einbinden. Dann entscheidet man sich natürlich einmal, wo will man die haben, und dann packt man das Zeug halt fest dahin und dann bleibt es auch da. Aber prinzipiell hätten Sie die Freiheit, so einen Unterbaum, der eben für ein anderes Dateisystem steht, jederzeit umzusetzen an eine andere Stelle. Es gibt ein paar Konventionen, wo man die Sachen hinpackt, und davon sollte man auch nicht abweichen, aber theoretisch hindert Sie keiner daran, zum Beispiel ein Dateisystem unterhalb von Ihrem Home-Verzeichnis einzuhängen. Das machen auch manche Anwender. Ja, was gibt es jetzt für Dateisysteme? Auf einer der nächsten Folien habe ich noch einen Auszug aus der Manpage, ja, auf der nächsten Folie. Da sind alle angegeben, die Linux-Version, die ich da gerade benutzt habe, kannte. Das sind also sehr viele. Ich habe Ihnen hier mal die wichtigsten aufgeschrieben. Am Anfang geht es los mit vier speziellen Linux-Dateisystemformaten. Die oberen sind von den Bezeichnungen her ein bisschen langweilig, X4, X3, X2. Das spiegelt einfach die Entwicklung wider. Als Linux entwickelt wurde ganz am Anfang, da gab es ja noch kein lauffähiges Linux-System, und da hatte Linus Torvalds praktisch eine Implementierung des Minix-Dateisystems als erstes verwendet. Minix wird Ihnen möglicherweise nicht sagen, ist aber ein klassisches Dateisystem, was auch für Lehrzwecke an der Universität mal entwickelt wurde, und es gibt ein Minix-Buch, was den kompletten Source-Code enthält und dazu die Theorie von Betriebssystemen von Tannenbaum. Vielleicht sagt Ihnen der Name Tannenbaum was. Andrew Tannenbaum. Und Und dieses Minix-Dateisystem, das hatten die ersten Linux-Versionen praktisch auch als Standard-Dateisystem verwendet. Und es ist zwar jetzt auf der Folie hier nicht drauf, aber sie haben selbst heute noch Support für dieses uralte Minix-Dateisystem, weil man zum Beispiel Disketten, wenn man die noch hat, schon mal als Minix-Disketten formatiert. Ja, weil das Minix-Dateisystem ist sehr effizient, das braucht sehr wenig Platz für Verwaltungsstrukturen. Das heißt, wenn Sie so eine kleine 1,44 Megabyte Diskette haben, dann geht für das Verzeichnis und so weiter geht relativ wenig Platz verloren. Aber auf Festplatten benutzt man es nicht. Das Minix-Dateisystem wurde dann weiterentwickelt zum echten ersten Linux-Dateisystem, das hieß Extended File System einfach. Das finden Sie dann zum Beispiel in der Manpage immer noch, aber Sie finden typischerweise keinen Treiber mehr, der es unterstützt. Ja, das hieß einfach ext. Also die Bezeichnung, wenn Sie hier in dem Mount-Kommando das angegeben hätten, das wäre dann einfach ext anstelle von ext3 gewesen. Und dann ist eben über die Jahre oder inzwischen schon Jahrzehnte dieses ursprüngliche Extended File System immer weiterentwickelt worden, zunächst zu ext2. Das hat im Wesentlichen Performance-Verbesserungen gebracht. Dann kam ext3, da kam Journaling mit rein. Ja, also Journaling-Dateisystem, da habe ich ganz am Ende auch noch Folien zu. Ja, speichert im Wesentlichen Veränderungen an den Metadaten schon mal in einem separaten Bereich, bevor das Ganze wirklich verändert wird. Ja, das hat den Sinn, dass wenn Sie mittendrin einen Absturz des Systems haben, Sie nachher beim File-System-Check ein bisschen schneller sind. Also diese Journaling-Geschichte in ext3, das war ein großer Schritt. Denn das führte dazu, dass ein System, was neu gebootet wurde nach einem Absturz, ja, dass das nicht mehr 10 Minuten lang die Festplatte überprüft hat, sondern 5 Sekunden, ja, und dann direkt weiter booten konnte. Also für Verfügbarkeit von Serversystemen war das ein ganz wichtiges Kriterium. Und ext4 ist relativ neu, ist jetzt vielleicht ungefähr ein Jahr oder anderthalb Jahre alt. Und das ist auch nochmal eine Weiterentwicklung von ext3. Da sind sogenannte Extents mit reingekommen. Das müssen Sie jetzt nicht wissen, was das ist. Ist eine effektivere Art und Weise, die Blöcke zu verwalten, sodass man etwas weniger Metadaten praktisch im System braucht, um zum Beispiel sehr große Dateien irgendwie zu erzeugen. Also das sind im Prinzip ext3 und ext4 sind die aktuellen Dateisysteme. Je nachdem, was für ein Linux-System Sie installieren, kriegen Sie eins von den beiden typischerweise automatisch vorgegeben. Je neuer die Linux-Distribution ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es sich um ext4 handelt. Und es gibt aber auch noch Gründe, dass man ext2 verwenden könnte, wenn Sie zum Beispiel einen USB-Stick nicht im Standard VFAT, also DOS-Format, belassen wollen, wie der ausgeliefert wird, sondern wenn Sie da irgendwas Linux-artiges drauf machen wollen, zum Beispiel booten, ein Linux-Booten von so einem USB-Stick, dann würden Sie den Stick typischerweise ext2 formatieren, weil die Sticks ja nicht so enorme Speichergrößen haben. Also was haben Sie dann normal, 4 bis 16 Gigabyte oder sowas auf den Standard-Sticks, die einen vernünftigen Preis haben. Und da würde man sich in der Regel für das ext2 Dateisystem entscheiden. Unter anderem auch, weil man da kein Journaling machen will, weil Journaling nämlich dazu führt, dass häufiger in die Metadaten reingeschrieben wird. Ja, und das wissen Sie vielleicht, diese ganzen Flash-Datenträger, die sind zwar schnell und praktisch, aber die vertragen es nicht wirklich gut, wenn da ständig was drauf geschrieben wird. Ja, also wenn Sie denselben Block mehrfach überschreiben, da gibt es eine Grenze dafür, wie oft Sie das machen können, danach ist der Datenträger kaputt. ReiserFS ist ein etwas älteres Dateisystem, das nach dem Entwickler benannt ist, der das Ganze sich ausgedacht hat. Das ist Hans Reiser. Der sitzt in den USA im Knast, weil er seine Frau umgebracht hat. Also merkwürdiger Typ. Aber er hatte halt damals ein gutes Dateisystem entwickelt, was eine Weile sehr populär war. Inzwischen wird es einfach nicht mehr weiterentwickelt, weil halt der Hauptentwickler abhanden gekommen ist. Und deswegen tut sich da nicht mehr viel. Vor ein paar Jahren kam nochmal ein Reiser FS4 raus, aber inzwischen wird es eigentlich nirgendwo mehr als Standarddateisystem angeboten. Aber Sie könnten trotzdem bei älteren Systemen oder auch mal in einer LPI-Prüfung oder sowas noch auf den Namen stoßen. Deswegen habe ich es hier noch aufgeführt. Damit verlassen wir dann die speziellen Linux-Dateisysteme. NTFS ist klar, ne, es ist das von Windows benutzte Dateisystem. Die aktuellen Treiber unter Linux unterstützen auch die modernsten Varianten davon, also Sie können auch Partitionen, die unter Windows 7 erzeugt wurden, damit verwenden. VFAT ist das alte Dateisystem, was Windows 95, 98 und so weiter und die alten DOS-Versionen verwendet haben. Und dann gibt es noch die beiden Dateisysteme ISO 9660. Das ist das, wo Sie ein Standard-CD-ISO-Image mit formatieren. Und das UDF-Dateisystem. Das wird teilweise auf Daten-DVDs verwendet. Häufiger findet man es aber auf Video-DVDs. Also wenn Sie unter Linux eine Video-DVD einlegen, dann können Sie eventuell den Film abspielen, der da drauf ist. In jedem Fall können Sie aber in die Dateistrukturen reingucken. Ja.
Frage des VFAT.
VFAT, wenn Sie zum Beispiel einen USB-Stick kaufen, der ist VFAT vorformatiert.
Ah ja, okay. Ja. Ich weiß, die,
also Windows nennt das, glaube ich, FAT32 oder sowas.
Ja, die Samsung-Fernseher, die nehmen das auch jedes Format. Das ist aber nicht kompatibel, glaube ich, mit der FAT32, oder?
Also es gibt mehrere Varianten davon, die sich im Wesentlichen nur unterscheiden, wie viele Blöcke Sie maximal erzeugen können und was die maximale Blockgröße ist. Dieses FAT16, FAT32 und so weiter, die Nummern geben an, wie lange praktisch eine Blocknummer sein kann. Und wenn Sie halt eine Beschränkung auf kurze Blocknummern haben, dann heißt es einfach nur, das Dateisystem hat eine Maximalgröße. Und für die, es gibt dieses ganz neue, weiß jetzt nicht genau welches es ist, es ist irgendwie entweder selber FAT32 oder eine Variante davon, für die ganz großen Sticks. EXFAT, okay. Also das ist dann noch eins weiter. Das FAT32 ist, das müsste VFAT sein und dieses EXFAT ist dann das nächste. Da weiß ich jetzt nicht, ob der VFAT-Treiber das unterstützt. Das müsste man ausprobieren. Unterstützt nicht?
Geht da gar nichts. Aber wenn man das, ja. Aber man fängt das an,
Gigabyte
16, 32.
Nö, von
0
auf, also
deine Wahl. Aber
das
ist
das geht bis ein paar Zentabyte oder sowas.
So, nur wegen der Dateigröße, oder?
Ja, es gibt immer zwei Sachen, die relevant sind. Das eine ist, wie groß kann das Dateisystem maximal werden? Das ist eine Einschränkung. Und dann, wie groß kann innerhalb eines Dateisystems eine Datei maximal werden? Wenn Sie zum Beispiel sagen, das Dateisystem kann mehrere Terabyte groß sein, dann kann es trotzdem noch sein, dass Sie ein Limit für einzelne Dateien von 4 Gigabyte haben. Weil das wären 32-Bit und das hat man relativ häufig, dass da eben Schluss ist. Da haben Sie zum Beispiel ein Problem, wenn Sie ein DVD-Image da drauf kopieren, weil eine DVD halt etwas mehr als 4 Gigabyte an Größe hat, wenn sie voll ist. Der Mac kann im Lesemodus NTFS lesen. Da kann es halt nicht schreiben. Man kann es aktivieren, dass das schreibt. Das ist keine gute Idee. Ich hatte hier auf dem Gerät mal kurz Windows auch noch mit drauf und habe den Schreibzugriff aktiviert. Und das hat mir dann irgendwelche Verzeichnisse komplett zerschossen. Also das Windows hat dann beim nächsten Booten gesagt, gar nicht gut und hat ganz viel Reparaturarbeiten. Aber das heißt,
gibt es
da
so eine Open-Source?
Ja. Ja, aber der eingebaute NTFS-Treiber, der ist halt, was das Schreiben angeht, gar nicht zu empfehlen. Und Lesen hat funktioniert bei mir, ich habe aber auch nicht viel damit gemacht. Ich habe ein paar Dateien daraus kopiert und das ging. Ja. Wie gesagt, wenn Sie sich die Manpage von Mount angucken, dann finden Sie da bei der Option -T eine Liste von denkbaren Dateisystemen, die unterstützt werden. Und da finden Sie die Sachen, die ich jetzt eben genannt habe, wieder. Also hier haben wir zum Beispiel X2, X3 und X4 stehen. Und da gibt es hier auch VFAT und irgendwo haben wir auch NTFS da an der Stelle. Ja, also die Sachen sind alle da. Und es ist noch ein ganzer Haufen an zusätzlichen Dateisystemen da, zum Beispiel hier HFS und HFS Plus, das sind Mac-Dateisysteme, also da wird eine ganze Menge Zeug unterstützt. Ich habe Ihnen auf der Folie davor nur die wichtigsten Sachen genannt. Ja.
Ja. Zu dem HFS-Fragmentierung, da findet man nicht so viel, wenn man danach sucht. Kann man da defragmentieren? Bringt es was oder macht es das wirklich von allein?
Meinen Sie HFS oder meinen Sie EXT? Das, die Extended von Linux.
Von macOS.
Ach so, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Extended-Dateisysteme so angelegt sind, dass sie möglichst wenig Fragmentierung erzeugen. Deswegen gibt es auch kein Defragmentierungstool dafür. Sie haben trotzdem Fragmentierung, aber in so kleinem Umfang, dass das nicht so tragisch ist. Wenn Sie ein FS-Check, also so ein, dieses Tool, was die Partition überprüft, das Dateisystem, wenn Sie das laufen lassen, dann kriegen Sie am Ende immer auch eine Ausgabe wie 0,1% Fragmentierung oder sowas. Und das sagt Ihnen halt, dass da etwas in der Art passiert. Aber es ist nicht so wie bei Windows-Dateisystemen, wo es nötig ist, dass man ab und zu einen Defragmentierer drüber laufen lässt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es bei den aktuellen NTFS-Versionen ist. Aber bei den alten, also definitiv bei den alten DOS-Dateisystemen, also bis hin zu VFAT, war es so, dass da nach mehreren Monaten Betrieb halt wirklich das dermaßen fragmentiert ist, dass es die Geschwindigkeit drückt. Ja, und dass man deswegen defragmentieren soll. Unter Linux kenne ich immer nur die Information, es gibt keinen Defragmentierer, weil man keinen braucht. Wenn Sie rausfinden wollen, welche Dateisysteme der Kernel im Moment kennt, ja, und das bedeutet, das sind einmal Dateisysteme, wo der Support fest in den Kernel einkompiliert wurde, da gibt es ein paar von, und dann sind es welche, die nachträglich ergänzt wurden, indem sie ein Modul geladen haben, also praktisch einen speziellen Treiber, der einfach nur die Funktionen zur Verfügung stellt, um eine bestimmte Art von Dateisystem mounten, also bearbeiten und darauf zugreifen zu können, dann können Sie da einfach in die Datei proc-file-systems reingucken. Ich habe Ihnen jetzt den etwas ungewöhnlichen Aufruf grep-v-nodef proc-file-systems da reingeschrieben. Ich zeige Ihnen eben im Live-System, warum ich das gemacht habe. Wenn Sie nämlich direkt die Datei ausgeben, proc-file-systems mit cat, dann sehen Sie, das ist hier voll mit so nodef-Einträgen. Da haben Sie dann zum Beispiel sysfs, rootfs, proc, CPU-Set, alles mögliche, tempfs. Das sind alles Treiber für virtuelle Dateisysteme. Also virtuelle Dateisysteme sind solche, mit denen Sie nicht auf irgendeinen Datenträger zugreifen, sondern im Prinzip sind das alles Interfaces, um mit dem Kernel oder mit irgendwelchen anderen Teilen des Betriebssystems zu sprechen. Ja, zum Beispiel dieses proc ist das Dateisystem, was Sie brauchen, damit Sie hier überhaupt proc-file-systems haben. Ja, wenn Sie in proc reinschauen, dann sehen Sie ja, da sind irgendwelche Dateien und Verzeichnisse drin und die existieren aber nirgendwo auf einer Platte wirklich, sondern die werden dynamisch vom System erzeugt, während es läuft. Und alle solchen Dateisysteme, die eben on the fly praktisch Informationen für Sie generieren, die heißen alle virtuelle Dateisysteme. Und in dieser Übersicht in proc-file-systems haben die vorne alle ein no-dev, was praktisch sagt, no device, kein Gerät. Ja, das sind Dateisysteme, die nicht irgendwie den Zugriff auf ein Gerät regeln. Und Sie sehen schon, es gibt hier nur ganz wenige Zeilen. Hier jetzt nur X3 und Fuse, BLK, wo nicht NoDev davor steht. Das heißt, über die wird wirklich auf Hardware zugegriffen. Ja, und das kann man halt dann abkürzen, indem man statt cat einfach schreibt grep-v, also -v heißt ja Auswahl umkehren bei grep, NoDev, damit schmeißen Sie dann also alle Einträge raus, die das Wort NoDev enthalten, und dann kriegen Sie in dem Fall jetzt hier zwei Sachen raus, weil auf diesem Testsystem halt nichts anderes installiert ist. Ja, und hier in dem Beispiel, da hatten wir eben etwas mehr. Okay, neben der Typangabe ist es halt häufig interessant, Optionen zu verwenden. Die schauen wir uns einfach kurz an, die wichtigsten. Ja. Wenn Sie wirklich mal die Manpage zum Mount öffnen, dann werden Sie sehen, das ist ein Monster-Dokument, weil es unter anderem für jede Art von Dateisystem nochmal die Spezialoptionen beschreibt, die nur für dieses Dateisystem relevant sind. Ja, ich stelle Ihnen jetzt nur ein paar von den wichtigsten vor. Zunächst mal Read-Only und Read-Write. Die Option Read-Write kann man in der Regel weglassen, weil die Standard ist. Aber wenn Sie das zum Beispiel in ein Skript reinschreiben wollen und sich einfach selber erinnern wollen, dass Sie gezielten Dateisystem mit Schreibrechten mounten, dann tut es auch nicht weh, das da reinzuschreiben. Die Alternative dazu ist eben RO, Read-Only, ja, für den nur Lesezugriff. Dann gibt es zwei Optionen, Async und Sync. Und das heißt, wenn Sie etwas synchron mounten, dann werden keine Puffer verwendet. Der normale Betrieb von einem Dateisystem ist immer asynchron, um einfach die Performance zu verbessern. Das heißt, wenn Sie in eine Datei irgendwas reinschreiben, dann landet das nicht direkt auf der Platte, sondern es wird erstmal in einem Puffer irgendwo zwischengehalten. Und wenn das Betriebssystem irgendwann merkt, jetzt ist gerade nicht viel zu tun, dann nutzt es halt die Gelegenheit und schreibt es weg auf die Platte. Und Sie können das aber erzwingen, indem Sie sagen, ich will das synchron mounten. Ja, dann wird praktisch jeder einzelne Schreibzugriff, wenn Sie ein einzelnes Zeichen irgendwo reinschreiben, wird direkt ausgeführt und eben direkt auf die Platte geschrieben. Die Option No R-Time steht für No Access Time und eigentlich für Do Not Save Access Time. Ja, also es geht darum, die normale Benutzung von einem Dateisystem sieht so aus, wenn Sie zum Beispiel eine Datei lesen. Ja, dann wird in den Metadaten für diese Datei reingeschrieben, um welche Uhrzeit, an welchem Datum Sie zuletzt lesend auf diese Datei zugegriffen haben. Sie können also das für jede Datei abfragen und sagen, wann ist da zuletzt reingeguckt worden, obwohl Sie gar nichts geändert haben. Ja, das System speichert, wann Sie da reingeschaut haben. Und das heißt natürlich, dass selbst in einem Betrieb, wo Sie eigentlich nur lesend auf einen großen Satz an Daten und Dateien zugreifen, dass Sie ständig auch Schreibzugriffe auf die Platte haben. Weil eben jeder Lesezugriff bewirkt, dass die Metadaten verändert werden und das ist jedes Mal ein Schreibvorgang. Und das hatte ich vorhin schon mal gesagt, bei Flash-Datenträgern ist es etwas, was man nicht haben möchte, weil die eben nicht das mehrfache Schreiben von Blöcken gut vertragen. Und speziell diese Metadaten, die sind ja immer im selben Bereich, ja, irgendwo in einem, ich sage jetzt mal, zentralen Inhaltsverzeichnis. Das sehen wir nachher noch, dass das etwas anders aufgebaut ist. Aber wenn Sie da praktisch ständig diese Änderungen reinschreiben, dann kriegen Sie so einen Datenträger relativ schnell kaputt und deswegen ist die Empfehlung, solche Sachen, also zum Beispiel auch USB-Sticks, mit der Option No R-Time zu mounten. Es gibt noch No Dir R-Time, das ist im Prinzip dasselbe, er regelt nur den Zugriff auf Verzeichnisse. Ja, Verzeichnislesen heißt, den Inhalt eines Verzeichnisses anzeigen, also welche Dateien sind da drin. Dann gibt es eine Option No Exec. Wenn Sie die verwenden, dann können Sie praktisch alle Programme, die auf einer Partition gespeichert sind, können Sie nicht starten, weil die dann nicht das Ausführrecht haben. Wir haben jetzt, glaube ich, über das rechte System unter Linux noch nicht so ausführlich gesprochen, aber prinzipiell gibt es halt mehrere Bits, die angeben, ob bestimmte Benutzergruppen die Erlaubnis haben, ein Programm auszuführen. Und über dieses NoExec wird das komplett gesperrt. Es gibt praktisch dann auf der eingebundenen Partition oder dem Datenträger gibt es keine ausführbaren Dateien. Interessant ist manchmal die Option Remount. Wenn Sie ein Dateisystem haben, was schon eingebunden ist, und Sie stellen fest, dass es nicht mit den Optionen eingebunden wurde, die Sie haben wollten. Ja, zum Beispiel, Sie haben es Read-Only gemountet und Sie wollen aber jetzt doch drauf schreiben. Dann können Sie natürlich sagen, ich binde es aus oder hänge es aus, also mache das Einbinden rückgängig und dann binde ich es neu ein mit den richtigen Optionen. Das funktioniert aber manchmal nicht, wenn Sie zum Beispiel gerade noch auf irgendwelche Dateien zugreifen. Ja, also wenn Sie etwa im Editor irgendwas geöffnet haben auf dem Dateisystem, dann ist das gesperrt im Sinne von, Sie können das nicht aushängen. Ja, es muss eingebunden bleiben. Und dann könnten Sie aber mithilfe der Remount-Option sagen, Achtung, es geht hier um ein Dateisystem, was schon eingebunden ist und ich will nur die Mount-Optionen nachträglich verändern. Damit können Sie praktisch ummounten, ja, von Read-Only auf Read-Write oder auch irgendwelche anderen Optionen verändern. Und was man auch bei der täglichen Arbeit manchmal braucht, das ist die Option Loop. Wenn Sie nicht ein echtes Dateisystem physikalisch als Partition oder Stick oder CD haben, sondern Sie haben ein Image davon. Ja, weil Sie zum Beispiel eine ISO-Image-Datei aus dem Netz runtergeladen haben oder einfach für Testzwecke von einer Festplattenpartition ein Image gemacht haben, dann können Sie dieses Image genauso mounten, als ob es sich um ein echtes Stück Hardware handeln würde. Ja, das heißt, Sie brauchen unter Linux nicht sowas wie diese CD-Laufwerk-Tools, die es bei Windows gibt. Ja, da gibt es ja so Programme, wo Sie praktisch eine ISO-Datei nehmen können und sagen können, die soll jetzt als Laufwerk F irgendwie verfügbar sein. damit sie nicht die CD ständig im Laufwerk lassen müssen. Und die muss man dann bezahlen, solche Tools unter Windows. Unter Linux haben sie das schon eingebaut, weil sie einfach diese Image-Datei mounten und sie müssen halt die Option Loop angeben, weil er ansonsten meckert, dass es sich nicht um ein Dateisystem handelt. Ja?
Das Loop muss ich angeben,
wann? Loop müssen Sie angeben, wenn Sie nicht eine Partition oder also die Gerätedatei für irgendwas, was wirklich als Hardware da ist, angeben, sondern wenn Sie stattdessen ein Image gemacht haben. Ja? Sie können zum Beispiel hingehen, wenn Sie eine CD im Laufwerk haben, dann können Sie mit DD, das ist so ein Programm, das kopiert blockweise irgendwelches Zeug hin und her, können Sie ein Image von dieser CD anlegen, dann haben Sie die als Testdatei.iso irgendwo rumliegen und normalerweise würden Sie jetzt sagen, mount dev scd für das CD-Laufwerk / irgendwas, ja, also wo Sie es hinmounten wollen. Und jetzt sagen Sie stattdessen, Sie ersetzen jetzt dieses dev scd0 für das CD-Laufwerk, ersetzen jetzt durch temp testdatei iso. Ja, geben also den Dateinamen des Images an. Und wenn Sie das einfach so angeben, dann kriegen Sie eine Fehlermeldung, das ist kein Gerät. Ja, dieses temp testdatei iso ist kein Gerät, mounte ich nicht. Und wenn Sie dann minus o loop noch in den Aufruf reinschreiben, dann wird es gemountet, ohne irgendwelche Fehlermeldungen.
Normalerweise kriegt man das ja auch des Dateisystems angeben muss auch, oder?
Normalerweise. Ja, das hatten wir ja vorher, auf der Folie vorher, dass Sie mit minus t das angeben. Das werden wir aber im Rahmen der Übung auch noch dann sehen. Das ist nicht zwingend. In der Regel erkennt Mount, um was für eine Art es sich...
Wenn ich das Dateisystem angebe, dann brauche ich ja eigentlich das Loop. Das war jetzt
bei mir zu. Doch, das Loop brauchen Sie trotzdem. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das minus t sagt im Prinzip nur, welches Dateisystem ist es, also auf welche Art und Weise wird es angebunden. Aber das haben Sie ja bei einer echten CD oder bei einem CD-Image, ist es ja dasselbe. In beiden Fällen wäre es ISO 9660, ja, für das Standard-CD-Dateisystem. Also darüber lässt sich nicht unterscheiden, ob es sich um eine echte CD im Laufwerk oder um ein CD-Image handelt. Ja, mit dem minus o loop sagen Sie eben, das Ding ist gar nicht ein Gerät. Ja, was im Hintergrund passiert, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber im Hintergrund passiert Folgendes, wenn Sie dieses minus o loop verwenden, dann erzeugt das Mount-Kommando über ein anderes Programm, was sich LO Setup nennt, für Loop Setup, erzeugt es ein neues Gerät, ja, DevLoop 0. Und dieses DevLoop 0 wird gebunden an diese Image-Datei, die Sie angegeben haben. Genau, und dieses Device sieht dann für Mount wieder so aus wie ein richtiges Gerät. Also zwischen diesem virtuellen Device, diesem Loop-Device und dem tatsächlichen Gerät kann Mount dann nicht mehr unterscheiden und dann geht es für ihn durch. Ja, also es werden im Prinzip zwei Aufrufe daraus. Dieses Mount-O-Loop macht erst ein LO-Setup, um die Verbindung aufzubauen. Das können Sie dann auch sehen, dass dieses DevLoop 0 auf einmal erscheint. Das ist vorher nicht da und es verschwindet dann später auch wieder. Und solange Sie halt darauf zugreifen, solange das gemountet ist, ist dieses Loop 0 eben da und kann verwendet werden wie eine Gerätedatei, die jetzt direkt das CD-Laufwerk anspricht. Ja, theoretisch könnten Sie sogar versuchen, sowas wie ein Eject zu machen und kriegen dann wahrscheinlich eine Fehlermeldung, dass irgendwie der Verriegelungsmechanismus nicht funktioniert oder ja, irgendwas. Irgendwie muss es ja simuliert werden. Okay, also das ist jetzt wirklich nur eine winzige Auswahl. Sie können also Tage damit verbringen, die Manpage zu Mount durchzulesen und sich über die verschiedenen Optionen, die es da gibt, Gedanken zu machen. Das macht man natürlich nicht, sondern die normale Vorgehensweise ist, dass man irgendwas mounten will und es funktioniert nicht. Und dann fängt man halt an und guckt in die Manpage und sucht nach einer Problemlösung für das, was man da hat. Aber wichtig ist trotzdem zu wissen, alles, was Sie jemals brauchen werden, ist da. Es ist alles in der Manpage drin. Ich blätter jetzt nochmal kurz hier ein bisschen durch. Ja, da sehen Sie, das ist wirklich eine Menge Stoff. Und jetzt sind wir erst bei Zeile 850. Mal gucken, wie weit das geht. Ja, also Sie sehen, da steht eine Menge Zeug. Springen wir mal ans Ende. 2065 Zeilen jetzt in dieser Formatierung in der Manpage drin. Okay, jetzt haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass es auch einen Partitionstyp Swap gibt, ja, für die, im Prinzip fürs Paging, also als Auslagerungsbereich für Speicherseiten. Und Swap-Partitionen muss man zwar auch formatieren, aber man muss sie nicht mounten, sondern man aktiviert sie einfach. Wenn Sie eine Swap-Partition haben oder auch eine Swap-Datei, wenn Sie eine solche erzeugt haben, dann verwenden Sie Swap-On, um die zu aktivieren. Ja, diese Option minus V habe ich hier nur angegeben, damit ein bisschen Text erscheint. Ansonsten passiert das ohne irgendwelche weiteren Meldungen. Und wenn Sie das wieder rückgängig machen wollen, dann können Sie mit Swap-Off den Swap, diesen einen Swap auch wieder abschalten. Ja. Und es ist eben so, dass Sie auch dynamisch noch weiteren Swap-Space ergänzen können. Wenn Sie feststellen, Sie brauchen mehr Speicher, dann können Sie auch eine Swap-Datei erstellen und die einfach zusätzlich einbinden. Wenn Sie wissen wollen, was es an Swap zurzeit gibt, dann können Sie sich proc swaps ausgeben lassen mit cat. Ja. Und was ganz interessant ist, ist, dass Sie hier eine Spalte Priority haben. Und die Priority sagt praktisch was darüber aus, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Seite in einen bestimmten Swap-Bereich ausgelagert wird. Ja. Wenn Sie zum Beispiel das Swappen an sich beschleunigen wollen, dann ist es eine gute Idee, wenn Sie mehrere Festplatten haben, ja, die so angebunden sind, dass gleichzeitige Zugriffe darauf möglich sind. Also zum Beispiel an zwei Controllern oder einfach an einem Controller, der kein Problem damit hat, mit zwei Platten gleichzeitig zu sprechen. Dann könnten Sie praktisch zwei Swap-Partitionen auf unterschiedlichen Platten anlegen und denen dieselbe Priorität geben beim Einbinden als Swap. Und dann würden nämlich die Schreibzugriffe verteilt auf diese beiden Partitionen und damit wird das Swappen eventuell einen Tick schneller, weil Sie praktisch gleichzeitig Speicherseiten auf zwei verschiedene Swap-Bereiche schreiben können. Ja. Und Sie können auch hier sehen, hier ist einmal eine Partition eingebunden, dieses DevSDA5, was eben eine Swap-Partition ist. Und außerdem wurde hier noch zusätzlich eine kleine Swap-Datei, die im Temp-Verzeichnis erzeugt wurde, wurde hier auch noch eingebunden. Ja, und die hat eine kleinere Priorität von minus 2. Das heißt, die wird nur verwendet, wenn der erste Swap schon voll ist. Okay, etwas, was man eingehängt hat, kann man auch wieder aushängen. Das heißt dann auf Englisch unmount, also ja, das Mounten rückgängig machen. Und das Kommando heißt gemeinerweise umount ohne dieses extra N. Das ist wieder dieser Abkürzungswahn, dass die Kommandos möglichst kurz sein sollen. Und es reichte halt zum Unterscheiden, einfach ein U vor das Mount zu setzen. Und der umount-Aufruf, der sieht etwas kürzer aus. Sie müssen natürlich nicht mehr sagen, was für ein Dateisystemtyp und was für Optionen und so weiter das Ganze hat. Und Sie müssen auch nicht die Gerätedatei und den Mount-Point angeben, sondern nur eine der beiden Informationen. Wenn Sie also wissen, dass Sie entweder, also wenn Sie entweder wissen, welche Gerätedatei, wo es sich drum handelt, oder Sie wissen, wo das Ding hingemountet wurde, letzteres ist wahrscheinlicher, ja, dann geben Sie eines dieser beiden Argumente einfach an. Also hier in dem Beispiel etwa gehe ich davon aus, dass wir eine Partition SDA6 haben, auf der irgendwie ein Windows-Dateisystem ist und das Ganze war nach Mount Win1 gemountet. Und dann können Sie entweder umount devsda6 sagen, also das Ding über die Gerätedatei ansprechen, oder Sie sagen umount mountwin1 über den mountpoint. Ja, das Ergebnis ist in beiden Fällen dasselbe. Manchmal funktioniert das nicht. Das habe ich eben schon kurz erwähnt im Zusammenhang mit dieser Remount-Option beim Mounten, wo man etwas ummounten kann. Und zwar ist es so, dass es immer dann verweigert wird, wenn Sie irgendwas noch mit dem Dateisystem machen. Ja, das entspricht so ein bisschen dem Verriegelungsmechanismus von einem CD-Laufwerk, wo Sie auch eine CD nicht entnehmen können, während darauf noch zugegriffen wird. Sie können hier im Beispiel mal sehen, ich stehe in einem Verzeichnis mount temp, hier in der Shell, und dann sage ich umount mount. Das heißt, ich will den Datenträger aushängen, wo ich gerade in einem Verzeichnis von drin stehe. Ja, und das wird auch als Nutzung des Dateisystems angesehen. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Die schauen oft, wenn sie ein Problem beim Aushängen haben, nur sind noch irgendwelche Dateien auf. Also bearbeite ich gerade irgendeine Datei auf diesem Dateisystem. Aber es reicht auch schon aus, wenn irgendein Programm sein aktuelles Arbeitsverzeichnis auf dem Datenträger hat. Und das ist hier der Fall, weil Mount Temp ist ein Unterverzeichnis von Mount, liegt also auf diesem Datenträger. Und wenn ich versuche, das Ding auszuhängen, dann kriege ich eine Fehlermeldung, die weiß, ist busy. Ja, weil eben dieser Prozess, diese Shell, die ich hier benutze, das Ding als Arbeitsverzeichnis hat. Und jetzt reicht es aus, mit CD in ein anderes Verzeichnis außerhalb dieser Partition zu wechseln, ja, außerhalb von diesem Datenträger, und dann funktioniert der UMount-Befehl. Und freundlicherweise gibt UMount hier in der Fehlermeldung auch direkt einen Hinweis. Es gibt zwei Tools, LSOF, das heißt List Open Files, und F-User, die beide in der Lage sind, anzuzeigen, welcher Prozess welche Dateien gerade verwendet. Weil es kann ja sein, dass sie nicht nur ein Shell-Fenster aufhaben, sondern vielleicht 20, die sich alle irgendwo befinden. Und sie kriegen auch wieder so eine Fehlermeldung und wissen nicht, was ist jetzt schuld daran, dass ich nicht rauskomme, dass ich das Dateisystem nicht aushängen kann. Und dann können Sie halt mit diesen beiden Tools, LSOF und F-User, können Sie nachschauen, welcher Prozess ist das. Und wenn es Ihnen wichtig ist, das Dateisystem jetzt schnell auszuhängen, dann schießen Sie einfach die Prozesse ab, die noch irgendwas auf dem Dateisystem machen, ja, mit Kill. Und danach können Sie dann den UMount-Befehl erfolgreich ausführen. Es gibt kein Force, nee. Es gibt zwar eine Option Force, die funktioniert aber nicht. Und die Option Force ist eigentlich auch nur für NFS-Shares. Also wenn Sie über Netzwerkdateisystem NFS was gemountet haben, da können Sie mit Force versuchen, dieses Unmount zu erzwingen, und da funktioniert es trotzdem auch nicht. Ja. Es ist auch nicht vernünftig. Wie sollte das aussehen? Was sollte so ein Force machen? Der müsste im Prinzip dasselbe tun. Der müsste die Prozesse identifizieren, die noch arbeiten mit dem System, und müsste die schließen. Weil ansonsten haben Sie Prozesse, die in der Liste der geöffneten Dateien irgendwelche Dinge haben, die es nicht mehr gibt.
Ja, die schließen sich ja dann sowieso irgendwann selbst.
Ja, das ist halt die Frage, an welcher Stelle das vernünftig ist. Also wenn so ein Prozess dran käme wieder und würde den nächsten Lesezugriff machen, dann würde der natürlich irgendwo hinzeigen, wo zeigt er dann hin, ne? Also das weiß man halt nicht. Also deswegen wird einfach strikt verboten. Und das ist eigentlich auch Standard bei allen Unix-Systemen, dass sie sowas nicht machen können. Ich meine, Sie können auch unter Windows nicht hingehen und einer Partition den Laufwerksbuchstaben wegnehmen, während Sie da irgendwas mitmachen. Oder?
Ja, es kommt wieder drauf an, was ich mache.
Ja.
Was dahinter steckt.
Weil ich meine, man kann ja bei Windows Laufwerksbuchstaben entfernen. Also Sie können ja sagen, ich will nicht länger diese Partition als F ansprechen, ich will da gar keinen Buchstaben mehr geben. Oder können Sie den nur umändern, den Buchstaben?
Nee, die können Sie auch komplett rausnehmen.
Kann man auch komplett rausnehmen, ne? Ja. Und ich weiß nicht, was Windows sagt, wenn Sie das tun, während Sie gerade auf der Partition irgendwas machen. Also wenn Sie eine Datei da geöffnet haben oder ein Programm von der Partition gestartet haben oder sowas und dann sagen, jetzt nehme ich den Laufwerksbuchstaben weg. Ich würde annehmen...
Es könnte sein, dass andere Programme darauf zugreifen. Durch das Ändern dieses Dings könnte es sein, dass die Programme darauf nicht mehr zugreifen.
Ach so, und dann können Sie es trotzdem machen?
Ich glaube schon, ja. Mhm. Also ich bin mir also ja. Im Ende laufenden Betrieb weiß ich nicht, ja. Aber er gibt immer diesen Hinweis, wenn ich den Namen ändere.
Ach so.
Okay. Dass eventuell Programme dann nicht mehr darauf, ob ich mir sicher bin, ob
ja.
Sonst die Programme
ah, ja.
Nicht mehr zugreifen können.
Okay. Nee, also bei Linux geht das nicht. Da kriegen Sie die Dinger nicht weg. Sie müssen wirklich von Hand dann aufräumen. Ja, und eben wichtig einfach nochmal, ich habe es deswegen extra nochmal hier reingeschrieben, es reicht schon aus, wenn Sie eben in irgendeinem Programm, meistens ist es eine Shell oder in irgendeinem anderen Programm, da drin sind. Was zum Beispiel auch schon der Fall wäre, wäre, wenn ich hier aus diesem Mount Temp heraus, aus der Shell, wenn ich daraus einen grafischen Editor starte, der kriegt als Standardarbeitsverzeichnis auch das, aus dem heraus das Programm gestartet wurde. Ja? Und wenn Sie dann die Shell beenden und dieser Editor immer noch läuft und Sie haben in dem Editor irgendwas ganz anderes geöffnet, was überhaupt nichts mit dem Datenträger zu tun hat, dann kann es sein, dass trotzdem einfach durch die Art und Weise, wie Sie den Editor gestartet haben, der immer noch als Arbeitsverzeichnis dieses Verzeichnis auf dem Datenträger hat, den Sie ausbinden wollen. Und dann kriegen Sie das schon wieder nicht weg, obwohl Sie offensichtlich nichts erkennen können, was irgendwie mit dem Datenträger arbeitet. Und dafür sind eben diese beiden in der Fehlermeldung genannten Tools dann sehr hilfreich, weil Sie dann einfach nachschauen können, was war denn das jetzt, wer arbeitet da noch mit, und dann müssen Sie halt die Programme beenden. Ja, jetzt haben wir gesehen, wie man von Hand Partitionen mit so einem Mount-Kommando einbindet. Das ist natürlich ein bisschen lästig, das jedes Mal zu machen, wenn man das System startet, also dann von Hand mehrere Mount-Kommandos abzusetzen. Jetzt könnten Sie sagen, gut, das schreibe ich mir in eine Skriptdatei rein, die das dann automatisch macht. Es gibt aber eine einfachere Lösung, weil es nämlich eine spezielle Tabelle gibt, in der diese Zuordnungen, Dateisystem, Typinformationen und so weiter alle reingeschrieben werden. Und wenn das System bootet, dann guckt es in die Datei rein und bindet das ganze Zeug ein. Und das ist eine der zentralen Konfigurationsdateien, die heißt fstab, liegt im Ordner etc. fstab wie File System Table, also Dateisystemtabelle. Und da schaut man halt rein, um zu sehen, was für Standard-Mount-Geschichten sind im System schon vorhanden. Und das ist auch der Punkt, wo man neue Einträge ergänzt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Platte eingebaut hat, partitioniert hat und die neuen Partitionen auch regelmäßig nutzen will. Und der Aufbau ist immer so, der wird typischerweise in der Datei sogar durch eine Kommentarzeile am Anfang beschrieben. Es geht immer los mit einer Gerätedatei, dann wird der Mountpoint angegeben, also der Pfad in der Gesamtverzeichnishierarchie, wo das ganze Dateisystem erreichbar sein soll. Dann kommt eine Information über den Dateisystemtyp. Ja, das entspricht praktisch dem, was Sie hinter die Option -T hängen, wenn Sie Mount ausführen. Dann kommt eine Liste von Options. Ja, das sind dann entsprechend die, die hinter minus O stehen würden. Und dann gibt es noch zwei Spalten, Dump und Pass. Und die Dump-Spalte, die brauchen Sie praktisch nie. Das ist ein historisches Relikt. Hat was damit zu tun, dass der komplette Inhalt von einem Dateisystem zu so einer Art Backup-Zweck irgendwo anders hingeschrieben wird. Aber die Pass-Spalte, die brauchen Sie in der Regel schon, die legt nämlich fest, ob die Dateisysteme beim Start überprüft werden. Wenn da eine 1 drin steht, dann werden die überprüft, wenn da eine 0 drin steht, dann nicht.
Frage, was heißt es dann, dass er stehen bleibt, wenn es zum Beispiel das
Dateisystem? Es heißt, dass generell das Tool fscheck, was das kommt dann gleich noch, was eine Dateisystemüberprüfung macht, dass das läuft. Und in der Regel prüft das dann nur, wann es zum letzten Mal gelaufen ist, wie lange das her ist und wie viele Neu-Mounts von diesem Dateisystem stattgefunden haben. Und das hat dann so Werte. Sagen wir mal, alle 30 Mal wird es dann richtig geprüft, beziehungsweise wenn eine bestimmte Zeit, ein halbes Jahr oder so vergangen ist, dann wird auch geprüft.
Ja. Kann ich dann angeben, es soll, oder müssen die Partitionen, die gemountet werden, oder die Verzeichnisse, müssen die auf der gleichen Platte liegen, oder könnte es auch eine andere Platte sein, eine andere Festplatte sein?
Das können auch andere Platten sein. Also wenn Sie
auch theoretisch jedes Mal beim Start eine USB-Platte mounten?
Wenn Sie können das versuchen, ja. Wenn Sie eine USB-Platte nur haben, dann wird es funktionieren. Wenn Sie zwei USB-Platten anschließen, dann könnte es sein, dass das so nicht funktioniert. Das ist aber auch nicht so tragisch, weil USB-Platten spätestens, wenn Sie eine grafische Oberfläche starten, automatisch eingebunden werden, weil da so Automounter laufen, die gucken, was gibt's für USB-Geräte und die hängen die dann nach Media-Volume-Name automatisch. Das haben Sie auch, wenn Sie die einstöpseln im laufenden Betrieb, dann erscheint die Platte und wenn Sie die rausziehen, geht sie wieder weg. Also für USB-Platten ist es jetzt nicht so dramatisch, aber Sie könnten das tatsächlich auch in dieser Konfigurationsdatei schon erzwingen, wenn Sie zum Beispiel nicht wollen, dass die unter Media irgendwas erscheint, sondern wenn Sie da einen Teil Ihres Betriebssystems zum Beispiel drauf haben wollen, ja, dann könnten Sie das auch so machen. Also Sie können ja auch Sie können auf eine USB-Platte Linux installieren und davon booten. Ja, da müssen Sie halt auf der richtigen, also entweder kann Ihr BIOS von der USB-Platte booten, dann haben Sie sowieso kein Problem. Oder Sie müssen auf der regulär eingebauten Platte einen Bootmanager installieren, der den Kernel lädt und dann von der USB-Platte aus weiter bootet. Das würde auch gehen.
Ist ja das Dateisystem wichtig? Also darf das eine FAT sein oder auch ein TFS?
Damit ist ein Linux. Also wenn Sie ein Linux davon booten wollen, dann muss es halt ein Linux-Dateisystem sein. Ja. Also auf der USB-Platte, wenn Sie darauf das Linux installieren. Für den Bootmanager brauchen Sie kein Dateisystem. Der wird in den Master Boot Record reingeschrieben von der Platte oder in den Partitionsboot-Sektor einer Partition. Hier stehen im Prinzip genau dieselben Informationen drin, die Sie sonst auch in Mount-Kommando reinschreiben. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass einfach Linux beim Systemstart durch diese Datei durchgeht, sich jeweils diese Parameter raussucht und daraus einen Mount-Befehl macht. Ja, also in dem Fall würde er hier sagen, bei der ersten Zeile, gut, die erste Zeile ist ein Sonderfall, weil es das Root-Dateisystem ist. Das wird nochmal auf eine andere Weise eingebunden. Nehmen wir mal, ja, jetzt ist keine zweite normale Partition da. Also nehmen wir mal an, die erste Zeile würde hier nicht Slash, sondern Slash User heißen, weil wir das User-Dateisystem separat haben. Dann würde daraus eben der Befehl mount -text3 minus O errors gleich remount read only und dann slash /devsdr1 und dann slash /user in dem Fall, na, wenn es jetzt verändert wäre. Und damit können Sie also genau steuern, welche Datenträger vom Start an vorhanden sein sollen und mit welchen Einstellungen. Jetzt sehen wir hier ein paar Optionen, die wir bisher noch nicht hatten. Eine heißt zum Beispiel Defaults. Dieses Defaults bedeutet, das Mount wird ohne jegliche Optionen aufgerufen und das Dateisystem wird einfach mit Standardoptionen eingebunden. Dieses Schlüsselwort Defaults können Sie auch im Mount-Kommando verwenden, das hat dann keine Funktion. Wenn Sie also sagen Mount minus O Defaults und dann irgendwelche weiteren Argumente, dann könnte man das auch einfach weglassen. Wir brauchen das Schlüsselwort aber, weil diese Spalte nicht leer sein darf in der Konfigurationsdatei. Da muss halt irgendwas drinstehen und wenn Sie keine Optionen haben, dann sagen Sie eben im Prinzip ohne Optionen und das macht das Schlüsselwort Defaults. Hier die Option Errors gleich Remount Read Only, das haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist eine Option, mit der Sie festlegen können, was passiert, wenn es zu einem Fehler auf dem Dateisystem kommt. Na, in der Regel wollen Sie, dass das System einfach weiterläuft. Es wird halt irgendwo in das Systemprotokoll reingeschrieben, dass es einen Fehler gab, ja, weil Sie zum Beispiel einen Hardwarefehler auf der Platte haben oder sowas, dann kann halt das Programm, was da gerade eine Datei liest, kann sie halt nicht lesen. Ja, aber in manchen Situationen will man auch, dass das System sofort anhält. Das wäre praktisch das Härteste, dann macht er einen Nothalt, also schaltet den Rechner aus. Oder es gibt noch die Alternative, und das ist hier eingetragen, dass das Dateisystem bei einem Fehler sofort umschaltet auf Read-Only. Das heißt, es können unmittelbar nach dem ersten Hardwarefehler, der praktisch auftritt, können keine Änderungen am Dateisystem mehr vorgenommen werden. Das ist ein Schutzmechanismus, damit kann das System noch, ja, ich sag mal, minimal weiterarbeiten. Also es bleibt nicht einfach stehen, es ist noch bedienbar in gewissem Umfang. Sie können dann versuchen, noch übers Netzwerk zum Beispiel irgendwelche Daten zu sichern oder sowas. Aber es wird verhindert, dass man es sozusagen noch schlimmer macht. Ja? Weil dadurch, dass einmal ein Fehler aufgetreten ist, weiß man natürlich nicht, wie sieht es mit der Gesamtkonsistenz vom Dateisystem aus. Und potenziell wird jeder weitere Schreibzugriff die Sache eher noch verschlechtern. Ja? Deswegen gibt es diese Möglichkeit, das praktisch so automatisch umzumounten. Das Standardverhalten ist, dass gar nichts passiert, dass das einfach weiterläuft, ganz normal, auch über einen Fehler hinaus. Und eben die härteste Variante ist eben ein System halt. Ja. Und was wir hier auch noch haben, hier unten eine Option No Auto. Das ist sinnvoll, wenn Sie Dinge haben, die Sie nicht automatisch mounten wollen. Jetzt kann man sagen, naja gut, warum schreibe ich das dann in die FS-Tab rein? Die ist doch für die Sachen da, die automatisch eingebunden werden. Aber es macht Ihnen das Leben etwas leichter, weil Sachen, die mit der Option No Auto eingetragen sind, das sehen wir auf der nächsten Folie, die können Sie von Hand mit Mount dann leichter mounten, weil Sie dann nur noch angeben müssen, welchen Mountpoint Sie haben wollen. Wenn wir also etwa diesen Eintrag hier wieder haben für das CD-Laufwerk, und haben da diese No-Auto-Option, dann sind aber ja alle anderen Parameter angegeben. Also was ist das Gerät, was ist das Verzeichnis, wo es hingemountet wird. Und dann müssen Sie nur noch sagen mount slash media slash CD-ROM und dann wird das Ding so eingebunden. Ja, auf einem modernen Desktop brauchen Sie solche Sachen nicht. Wenn Sie da eine CD einlegen oder eine DVD, dann wird die Auto gemountet. Ja, die kommt dann von alleine. Aber Sie können ein System auch so konfigurieren, dass nichts automatisch gemountet wird und dann hilft Ihnen eben so ein Eintrag, das von Hand zu machen, ohne alle Informationen anzugeben. Und was auch noch ganz nützlich ist, ist häufig die Option User. Die erlaubt es normalen Benutzern, Mount auszuführen. Wenn Sie so ein langes Mount-Kommando, wo Sie also das Gerät und den Pfad und so weiter angeben, wenn Sie das als nicht privilegierter Anwender ausführen, kriegen Sie eine Fehlermeldung, mounten kann nur der Administrator. Und wenn Sie da User reinschreiben, dann erlauben Sie praktisch einem beliebigen Benutzer, das Ganze zu machen, was ja je nach Situation sinnvoll sein kann. Ja, also im Beispiel von CDs ist es ja etwa sinnvoll, dass ein normaler Anwender, der am Rechner sitzt, dass der auf eine CD zugreifen kann und nicht beim Administrator anrufen muss und sagt, hör mal, ich habe eine CD eingelegt, mounte mir die mal. Der Vollständigkeit halber, man guckt eigentlich in die Datei selten rein. Es gibt noch eine Datei mtap, die liegt auch im Verzeichnis etc. Liegt da eigentlich ein bisschen ungünstig, weil es gibt sowas wie einen Verzeichnisstandard für Linux-Systeme und der schreibt vor, dass in etc. nur Konfigurationsdateien liegen dürfen. mtap ist eine Datei, die dynamisch vom System verwaltet wird und die enthält Informationen über alle aktuell eingebundenen Dateisysteme. Das heißt, wenn Sie also ein System hochfahren und er mountet automatisch alle Sachen, die in der fstab drinstehen und jetzt nicht gerade die Option No Auto haben, ja, dann sehen Sie anschließend im gleichen Aufbau diese Informationen in der Datei mtap. Sie sehen, die ist nicht so schön formatiert, in Spalten ausgerichtet, aber der Aufbau ist im Prinzip der gleiche. Ja, Sie erkennen da dieselben Sachen wieder wie in der fstab. Und zusätzlich eine ganze Reihe von Pseudo-Dateisystemen, die gar nicht in der fstab drin standen, die das System halt selber noch eingebunden hat. Und es gibt verschiedene Tools, die in diese mtap reingucken, um sich zu informieren, was ist denn gerade gemountet. Aber letzten Endes braucht man die Datei eigentlich selten. Ich habe es hier drin, weil es wieder Teil dieser LPI-Prüfungsrichtlinien ist, wo man eben auch diese Datei kennen soll. Okay, jetzt wissen wir also, wie man Dateisysteme einbindet, auch wieder aushängen kann. Wir hatten auch schon die Tools gesehen, die formatieren, also die Dateisysteme überhaupt erst erzeugen können. Nach dem Partitionieren. Jetzt kommt es zum File System Check. Und da hatte ich eben auch schon gesagt, anhand der letzten Spalte in dieser fstab-Konfigurationsdatei wird eben festgelegt, welche Dateisysteme beim Start überprüft werden. Und das heißt einfach nur, dass ein generisches Tool, das fscheck heißt, also fsck geschrieben, man spricht es immer fscheck aus, File System Check, dass das aufgerufen wird mit dem Namen der Partition als Argument, ja, noch bevor sie eingebunden wird. Und in der Regel prüft dann dieses Tool nur kurz, ist die Partition beim letzten Runterfahren des Systems ordentlich ausgehängt worden, und dann macht es meistens nichts. Ja, und nur wenn es praktisch so ein Dirty Bit findet und sagt, okay, die ist nicht ordentlich ausgehängt worden, dann wird wirklich eine Dateisystemüberprüfung gemacht und die geht in der Regel relativ fix. Ja, aber selbst wenn alles korrekt gelaufen ist beim letzten Runterfahren des Systems, dann wird trotzdem ab und zu eine Überprüfung gemacht und das hängt einfach davon ab, wie oft Sie das System schon neu gebootet haben, also wie viele Mount-Vorgänge Sie durchgeführt haben, beziehungsweise wie viel Zeit vergangen ist. Ja, es gibt diese beiden Parameter, Häufigkeit des Mountens und vergangene Zeit seit der letzten vollständigen Dateisystemüberprüfung und dann wird es halt irgendwann geprüft. Sie können fscheck auch selber aufrufen, wenn Sie es einfach nur ausprobieren wollen oder wenn Sie den Verdacht haben, dass mit irgendeinem Datenträger was nicht stimmt. Beachten Sie dabei, dass Sie nie sowas wie einen fscheck für eine ganze Festplatte machen können. Das macht ja vom Prinzip auch her, ergibt es wenig Sinn, weil da ja dann verschiedene Dateisysteme drauf sind. Also Sie müssen immer angeben, welche Partition Sie überprüfen wollen. Und es ist natürlich auch zunächst nicht klar, welches Dateisystem da drauf ist. Dieses fscheck, das ist nur so eine Art Wrapper. Fscheck guckt in das Dateisystem rein. Am Anfang stehen so Informationen über den Dateisystemtyp und dann ruft es ein anderes Programm auf, was dann die eigentliche Überprüfung durchführt. Wenn Sie versuchen, von einem Dateisystem, was gerade in Benutzung ist, wenn Sie darüber einen Check laufen lassen wollen, dann kriegen Sie eine Warnung, dass Sie das besser nicht machen sollten. Und wenn Sie dann sagen, doch, ich will, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass Sie damit tatsächlich Probleme verursachen auf dem Dateisystem. Also die Warnung ist ernst gemeint, man soll das nicht machen. Weil ein Dateisystem, was in Benutzung ist, ist aus der Plattensicht heraus eventuell nicht konsistent. Na, weil sie irgendwelche Veränderungen noch in Puffern im RAM drin haben. Und dann kann es sein, wenn das FS-Check da drüber läuft, dass es sagt, ich habe hier Inkonsistenzen. Hier gibt es irgendwie mehr Dateien, als es eigentlich geben sollte, irgendwas in der Art. Also das ist die Empfehlung, das wirklich nicht zu tun. Sie können es trotzdem. Na, wenn Sie es unbedingt wollen, können Sie es erzwingen, indem Sie hier sagen, ja, ich will das machen. Diese automatische Überprüfung, die findet in der Regel direkt am Anfang statt. Und zwar an zwei Stellen. Einmal unmittelbar nach Aktivieren des Kernels wird praktisch in das Root-Dateisystem geguckt, wo also das Hauptsystem drauf ist. Und das wird geprüft. Hier habe ich mal eine Beispielausgabe, wo tatsächlich ein Fehler gefunden wird, der dann korrigiert wird. Und dann gibt es hier unten nochmal einen Bereich Checking File Systems, wo direkt nur Done folgt als nächste Meldung. Und das ist der Punkt, wo praktisch in die FS-Tab reingeguckt wird und alle Einträge, die da hinten eine 1 haben, werden dann ausgewählt und werden dann geprüft. Ja, das hat was damit zu tun, diese Aufteilung in zwei Teile, ohne das Root-Dateisystem können Sie nicht starten. Also wenn Sie das Hauptdateisystem, wo sich das Wurzelverzeichnis drauf befindet, wenn Sie das nicht mounten können, dann können Sie nicht vernünftig arbeiten. Deswegen muss das als erstes geprüft werden. Und die ganzen anderen Sachen, die in der FS-Tab stehen, die sind praktisch nur ja, Zusatz. Ja, also die kann man zusätzlich verwenden, braucht man aber nicht zwingend. Und deswegen werden die etwas später erst überprüft. Ja, hier ist nur nochmal die Information, dass eben diese Zahl 1 angibt, dass geprüft wird, während die 0 sagt, wird nie geprüft. Und es ist jetzt so, dass es FS-Check eben nur ein Wrapper ist und es verschiedene weitere Programme gibt, die FS-Check.Dateisystem heißen. Also die heißen als Binärprogramm tatsächlich so. Und die haben teilweise spezielle Optionen für das jeweilige Dateisystem. Weil es ist grundsätzlich natürlich was anderes, ob Sie ein X3-Dateisystem oder ein NTFS-Dateisystem überprüfen. Und auch die Möglichkeiten, die das FS-Check hat, was zum Beispiel automatische Reparatur von so einem Dateisystem angeht, die können unterschiedlich aussehen, je nachdem, um welches Dateisystem es sich eben handelt. Deswegen ist es sinnvoll, wenn Sie wissen, was für eine Partition Sie da bearbeiten und was da drauf ist, dass Sie direkt auch mit Namen korrekt das Tool aufrufen, was genau diese Art von Partitionen bearbeiten kann. Also etwa fscheck.x3, wenn es sich um eine Extended-3-Partition handelt. Und dann gibt es hier zum Beispiel diese Optionen, die ich hier mal aufgelistet habe. Also Sie können auch ein als sauber erkanntes Dateisystem prüfen, Sie können das erzwingen, Sie können versuchen, Fehler automatisch korrigieren zu lassen. Das FS-Check stellt Ihnen im Betrieb, wenn es wirklich was ändern will, in der Regel viele Fragen, die Sie mit Ja oder Nein beantworten können. Sie können erzwingen, dass die alle mit Ja beantwortet werden. Dann gibt es noch ein Tool, das BadBlocks heißt, das sucht nach physikalisch defekten Blöcken auf Platten. Das brauchen wir heute eigentlich nicht mehr, weil die Platten ihre defekten Blöcke selber verwalten und die dann einfach ausblenden, wenn sie feststellen, dass ein Block nicht in Ordnung ist. Und diese Optionen unterscheiden sich eben. Wenn Sie jetzt das entsprechende Programm für NTFS-Partitionen anschauen, dann werden die da ein bisschen anders heißen. Ja, und deswegen ist es einfach vernünftig, das so zu machen. Es ist aber so, dass es ein paar generische Optionen gibt und die kann man auch direkt an FS-Check übergeben und FS-Check setzt die dann um in die richtigen für die spezialisierten FS-Check-Programme. Hier mal ein Beispiellauf, eine Partition, die beim letzten Mal sauber ausgehängt wurde, defsdr8. Wenn Sie einfach nur sagen FS-Check defsdr8, dann startet das Tool und sagt dann, ja, alles in Ordnung mit dem Dateisystem und beendet sich wieder. Ja, das geht also ganz schnell. Und wenn Sie das mit -f erzwingen, dann macht er etwas mehr und guckt sich wirklich sorgfältig das Dateisystem an. Und in der Regel wird dann nichts gefunden und dann gibt es auch die Meldung, passt alles. Ja, das bedeutet übrigens nicht, so ein erzwungener File-System-Check, dass der jetzt über die gesamte Partition von vorne bis hinten laufen würde und da irgendwie sich die ganzen Blöcke anguckt, sondern der überprüft auch da nur die Metadaten, ob die Sachen in Ordnung sind. Also er liest nicht alle Dateien und guckt, ob die irgendwie in sich konsistent sind. ein Beispielaufruf, wo es mal Fehlermeldungen gibt. Da würden Sie dann so Meldungen kriegen, dass es irgendwelche unbenutzten iNodes gibt oder irgendwelche anderen Sachen einfach nicht stimmen. Was iNodes sind, erzähle ich Ihnen gleich erst auf einer der nächsten Folien. Also, dass irgendwas mit den Verwaltungsdaten nicht passt. Und dann bietet er in der Regel an, den Fehler zu beheben, und das kann man dann mit Ja beantworten. Und diese ganzen Ja-Nein-Fragen, die sind immer so, dass eine Ja-Antwort bedeutet, dass irgendwas verändert wird, während eine Nein-Antwort bedeutet, dass das System in Ruhe gelassen wird. Deswegen ist diese Option sinnvoll, dass man sagen kann, alle Fragen mit Ja beantworten. Es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch eine Option minus N, die sagt, alle Fragen mit Nein beantworten. Wenn er jetzt bei verschiedenen Fragearten unterschiedliche Bedeutungen für Ja, Nein hätte, dann könnte man damit nichts anfangen. Aber so ist es klar. Ja heißt immer, versuche so viel wie möglich zu machen. Nein heißt immer, lass alles in Ruhe. Ja, und dann kriegen Sie am Ende halt eine Meldung, wenn er fertig ist, dass es jetzt wieder in Ordnung ist, und er sagt auch, dass er am Dateisystem Änderungen vorgenommen hat. Was man manchmal braucht, ist die Information, dass die meisten MakeFS, also zum Erzeugen, und FS-Check-Tools zum Überprüfen auch noch alternative Namen haben. Und die werden häufig auch in der Literatur dann zum Beispiel so genannt. Also als Beispiel etwa wird man häufiger MakeE2FS sehen als MakeFS.x3, weil das einfach der traditionelle Name für das Programm ist, aus einer Zeit, als es noch nicht diese Konvention mit dem MakeFS.Dateisystemtyp gab. Und deswegen habe ich hier mal eine Übersicht, unter welchen Alternativnamen Sie die Tools auch noch ansprechen können. Aktuell ist es aber nicht mehr sinnvoll, diese Alternativnamen zu verwenden, weil Sie sehen hier zum Beispiel die Tools für X3 und X4, die haben denselben Alternativnamen. Ja, tatsächlich handelt es sich sogar um dasselbe Programm. Wenn Sie nachgucken, wo ist das MakeFS X3 und wo ist das MakeFS X4, dann werden Sie sehen, das sind zwei Namen für eine und dieselbe Datei, aber das Programm, wenn es gestartet wird, erkennt, mit welchem Namen Sie es aufgerufen haben und leitet daraus ab, was es machen soll. Also wenn Sie es unter dem Namen MakeFS X4 starten, dann wird es ein X4-Dateisystem erzeugen. Und wenn Sie es unter dem X3-Namen starten, dann wird er halt ein X3-Dateisystem erzeugen. Und wenn Sie es als MakeE2FS starten, dann macht er ein X2-Dateisystem, also dieses alte. Und das will man heute eigentlich nicht mehr haben, eben es sei denn jetzt für einen USB-Stick oder sowas. Und in gleicher Weise gilt es für die FS-Check-Tools. Da ist es aber egal eigentlich, unter welchem Namen Sie die aufrufen, weil dieses FS-Check, das guckt sowieso in so eine Ext-Irgendwas-Partition rein und sieht als erstes, okay, das ist Extended 4 oder Extended 3 und führt dann die Überprüfung entsprechend durch. Und was auch noch ganz interessant ist, VFAT und MS-DOS unterscheiden sich nicht von der Struktur eines Dateisystems. Also wenn Sie unter Linux sagen, erzeuge ein MS-DOS-Dateisystem oder erzeuge ein VFAT-Dateisystem, dann kommt dasselbe dabei raus. Also als formatierte Partition ist es gleich. Wenn Sie aber beim Mounten sagen, binde die Partition als VFAT ein oder binde sie als MS-DOS ein, dann kriegen Sie unterschiedliches Verhalten. Bei VFAT haben Sie ganz normal lange Dateinamen, Groß-Kleinschreibung, Umlaute, und wenn Sie MS-DOS statt VFAT angeben, dann kriegen Sie diese alten 8.3 Dateinamen mit einheitlichen, in dem Fall dann kleinen Buchstaben, also alle Dateien haben dann kleinen Buchstaben nur. Die Großbuchstaben werden praktisch alle in Kleinbuchstaben konvertiert. Ja, das bildet dann so ein bisschen das Verhalten unter einem alten DOS nach. Ich weiß nicht, ob Sie das jemals gesehen haben, wenn Sie auf einem alten Windows-System, Windows 95, 98 oder sowas, wenn Sie da DOS booten oder in eine DOS-Shell gehen, dann haben Sie keine langen Dateinamen mehr, sondern die erscheinen alle in so einer 8.3-Notation und sind entsprechend gekürzt. Ja, also wenn Sie, was weiß ich, sowas wie Internet-Explorer.exe haben, dann sehen Sie in so einem DOS-Fenster, sehen Sie intern -1.exe. Irgend so eine komische, verkürzte Variante. Und wenn Sie ein VFAT-Dateisystem als MS-DOS-Dateisystem mounten, dann macht Linux dasselbe für Sie, ja, um diesen MS-DOS-Effekt praktisch nachzubilden. Braucht man heute aber nicht mehr, weil man in der Regel mit NT-Partitionen arbeitet. Es können einem solche Dateien schon nochmal begegnen auf USB-Sticks, ja, weil die teilweise dann eben als MS-DOS-Dateisystem eingebunden werden. So, das war es jetzt rund um das Erzeugen, Überprüfen und so weiter, Einhängen, Aushängen von Dateisystemen. Jetzt kommen noch ein paar praktische Tools, die man so braucht, wenn man mit dem Dateisystem arbeitet. Und danach kommt noch ein kurzer Theorieblock zum Aufbau eines Linux-Dateisystems. Und dann sind wir auch schon bald bei der Pause und danach am Praxisteil. Zwei Tools, die man wirklich oft benötigt, wenn man sich irgendwie dafür interessiert, ob noch Platz auf der Platte ist und wie viel Platz von irgendwas verschwendet wird, das sind DF und DU. DF steht für Disk Free und macht genau das, was es sagt. Es zeigt den noch freien Platz an, zeigt auch den insgesamt verbrauchten Platz auf einem Datenträger. Und Disk Usage kann man verwenden, um gezielt für irgendein Unterverzeichnis abzufragen, wie viel Zeug wird da eigentlich verbraucht von diesem einen Verzeichnis. Und die Tools haben diverse Optionen, wo Sie also einstellen können, was genau Sie sehen wollen. Und das schauen wir uns einfach an in ein paar Beispielen, die ich für Sie vorbereitet habe. Wenn Sie DF ohne irgendwelche Argumente oder Parameter aufrufen, dann kriegen Sie eine Ausgabe, wie Sie die hier oben sehen. Es wird für alle eingebundenen Dateisysteme angezeigt, wie groß sind die insgesamt? Das ist die erste Spalte, 1K-Blöcke. Wie viele davon sind benutzt und wie viele sind noch verfügbar? Und wenn Sie hier mal sehen, zum Beispiel die letzten zwei Ziffern, 36 plus 20, ergibt nicht in der Summe 32. Ja, also verfügbar plus benutzt ist nicht die Anzahl der Blöcke, denn da gehen Ihnen irgendwo noch die Metadaten ab. Ja, also die Bereiche, die nicht von Dateien wirklich verwendet werden können. Sie sehen dann hier noch einen Prozentwert, wie viel schon benutzt ist, also in dem Fall 70%, das heißt 30 sind noch frei. Und Sie sehen nochmal, wo es eingehängt ist. Das ist mehr so ein Übersichtsding, dass Sie sowohl die Gerätedatei als auch das Dateisystem, also den Ordner, wo es eingehängt ist, dass Sie das beides sehen. Ja? Und das heißt, mit dem DF können Sie sehr schnell erkennen, auf welchem Dateisystem der Platz zum Beispiel knapp wird. Was man häufig macht, ist, dass man die Option -H dranhängt für Human Readable. Dann fasst er Ihnen diese Kilobyte-Angaben in etwas besser Lesbares zusammen. Also sowas wie 2,8 Gigabyte zum Beispiel anstelle von 2.800.000 Kilobyte. Ja, weil man, das ist einfach intuitiver und schneller lesbar. Und Sie sehen das schon, abhängig davon, wie groß die Zahlen sind, macht er eben Gigabyte, Megabyte oder Kilobyte. Ja. Und häufig will man aber nicht für sämtliche Dateisysteme die Informationen haben, dann gibt man einfach die Dateisysteme, um die es geht, zusätzlich noch als Parameter an. Das ist hier in den untersten Zeilen zu sehen, da habe ich noch Slash dran geschrieben und dann kriege ich nur praktisch für die Root-Partition diese Informationen ausgegeben. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, es kann sein, dass praktisch nichts mehr verfügbar ist und man trotzdem noch schreiben darf. Es ist nämlich so, dass ein Teil des Dateisystems immer reserviert wird für den Administrator. Und das heißt, es kann vorkommen, dass Sie als normaler Benutzer, wenn Sie sich anmelden, eine Fehlermeldung kriegen, dass das Dateisystem voll ist und Sie praktisch keine neuen Dateien erzeugen können und damit klappt in der Regel auch die Anmeldung nicht, weil beim Anmelden auch Dateien geschrieben werden. Das heißt, Sie werden direkt wieder ausgeloggt. Wenn Sie eingeloggt sind und Sie schreiben das Dateisystem voll, dann können Sie irgendwann auch keine neuen Dateien mehr erzeugen, dann ist einfach Ende. Und Sie kriegen halt obskure Fehlermeldungen, wenn Sie versuchen, irgendwas zu kopieren oder eine neue Datei zu erstellen. Der Administrator, der hat aber immer noch eine Reserve. Sie können sich dann also als Root anmelden und dann steht Ihnen nochmal standardmäßig, glaube ich, 10% des Dateisystems, also das ist sehr viel bei großen Platten, zur Verfügung, mit denen Sie selber hantieren können. Diesen Wert kann man auch einstellen. Also wie viel praktisch als stille Reserve für den Administrator vorgehalten wird. Das ist eine Option des Dateisystems und die kann man entweder schon beim Formatieren oder auch noch nachträglich kann man diesen Wert verändern. Um zum Beispiel kurzfristig Benutzern wieder das Recht zu geben, Dateien zu erzeugen, wenn sie sagen, ja, ich hänge morgen eine neue Platte ins RAID oder so und heute sollen die Leute noch weiterarbeiten können, auch wenn der Platz eng wird, dann können sie das zum Beispiel runtersetzen, die Reserve auf 1% und dann sind wieder ein paar Gigabyte verfügbar für normale Anwender und die können erstmal weitermachen. Das andere Tool ist DU, Disk Usage. Und wenn Sie das in irgendeinem Verzeichnis eingeben, dann zeigt es Ihnen für alle Ordner und Dateien, die in diesem Verzeichnis liegen, zeigt es Ihnen an, wie groß die Sachen sind. Ja, also hier sehen wir das jetzt für verschiedene Verzeichnisse. Und das Ganze wird in Kilobytes, glaube ich. Was ist das? Sind das Kilobytes? Muss ich gerade überlegen. 7 MB. Ja, das müssten Kilobytes sein. Ja. Wird in Kilobytes angezeigt. Sie können das aber auch etwas umformatieren. Einmal können Sie über die Option -M eine Ausgabe in Megabyte erzwingen, ja, die in der Regel dann etwas besser lesbar sind als diese Kilobyte-Angaben. Und dann ist häufig noch interessant die Option -S, die praktisch für das Verzeichnis eine Gesamtzusammenfassung nur noch ausrechnet. Also dann kriegen Sie nicht mehr für alle enthaltenen Dateien und so weiter die Sachen separat angezeigt, sondern Sie kriegen einfach die Gesamtnutzung des aktuellen Verzeichnisses. Was man auch häufig macht, ist, dass man das DU durch den Sort-Filter laufen lässt. Das haben wir ganz am Anfang gehabt, als wir so diese Standard-Unix-Tools besprochen haben. Sort-N sortiert ja numerisch, also nach Zahlen. Und wenn Sie DU-SM Stern eingeben, ja, dann nimmt er praktisch alle Dateien und Verzeichnisse, das wäre das Stern, und macht für jeden davon ein eigenes Summary. Ja, und dann kriegen Sie praktisch für alle Objekte, die in dem aktuellen Verzeichnis liegen, kriegen Sie einen einzelnen Wert in Megabyte. Und durch das Sortieren wird es dann in die richtige Reihenfolge gebracht. Und dann können Sie direkt sehen, hier unten halt, welche Verzeichnisse den meisten Platz belegen. Und manchmal weiß man dann eben, okay, das ist jetzt der Ordner, der irgendwohin ausgelagert werden muss. Also das DF und DU braucht man relativ häufig, es sei denn, man hat so monströse Festplatten, dass man sich gar keine Gedanken über Plattenplatz machen muss. Okay. Dann gibt es eine Familie von Tools, die ich jetzt nicht im Detail Ihnen vorstellen möchte. Die gehören zwar auch in das LPI-Curriculum rein, aber dafür braucht man schon ein bisschen mehr Erfahrung mit den Dateisystemen und muss einfach viel mehr damit machen. Ich will sie nur nennen, damit Sie die Begriffe schon mal gesehen haben. Es gibt also speziell für die Linux-Dateisysteme eine ganze Reihe von Tools, die man braucht, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Mit DebugFS können Sie also zum Beispiel an einem kaputten Dateisystem Veränderungen vornehmen. Sie können versuchen, damit Sachen zu rekonstruieren, die vielleicht gelöscht wurden. Kann man eine ganze Menge Dinge mit tun. DumpE2FS, da sehen wir auf der nächsten Folie eine Beispielausgabe, gibt einfach alle zentralen Metadaten für ein Dateisystem aus. Und dann gibt es dieses Tune2FS oder Tune2FS. Damit können Sie zum Beispiel das, was ich vorhin erwähnt habe, machen, dass Sie diese Reserve für den Systemadministrator verkleinern oder vergrößern. Das ist eine von etlichen Optionen, die bei Tune2FS zur Verfügung steht. Und was da alles mitgeht, steht halt wieder in den Manpages drin. Können wir uns aber im Rahmen von diesem Kurs einfach nicht angucken. Das ist zu viel. Hier ist nochmal als Beispiel eine Ausgabe von DumpE2FS, die auch noch stark verkürzt ist. Das ging noch ein paar hundert Zeilen weiter. Aber da kann man zum Beispiel sehen, File System Features, das geht dann los, da hier has Journal. Ja, also das ist ein Dateisystem mit Journal. Wie gesagt, da kommt gleich noch was dazu. Needs Recovery, also das ist nicht in Ordnung, das Dateisystem, das muss repariert werden. Und da stehen dann verschiedene Dinge einfach drin. Sie sehen auch, wie viele Blöcke, Datenblöcke vorhanden sind, wo man Dateien drin ablegen kann. Sie sehen, welches Betriebssystem das erzeugt hat. Das war jetzt in dem Fall Linux, was meistens da drin steht. Aber denkbar wäre auch, dass ein anderes Betriebssystem so eine Partition erzeugt, dann würde halt das drin stehen. Ja, dann kann man sehen, wann das Dateisystem erzeugt wurde. Das ist relativ frisch. Am 3. Mai habe ich das gemacht für diese Veranstaltung und so weiter. Kriegt man eine ganze Menge Informationen einfach raus, die aber nur dann sinnvoll sind, wenn man, ja, wenn man auch was damit anfangen kann. Ne? Das Tune to FS kann eben verschiedene Sachen, zum Beispiel diese Geschichte, was passiert bei einem Dateisystemfehler, wo ich vorhin drüber gesprochen habe. Das Standardverhalten ist eben Continue, es geht einfach weiter. Remount Read Only hatten wir in der FS-Tab-Datei gesehen, ja, also ummounten auf nur lesen oder eben Panic. Panic heißt wirklich, es wird eine Fehlermeldung ins Log geschrieben und das System angehalten. Dann kann man hier das Intervall zwischen Dateisystemüberprüfungen einstellen. Macht man heute eigentlich nicht mehr. Früher war das wichtig, weil bevor es diese Journaling-Dateisysteme gab, hat so ein File-System-Check halt wirklich lange gedauert. Wenn Sie eine sehr große Platte haben, dann konnte das auch eine Stunde dauern, weil das wirklich eine aufwendige Operation war. Seit Journaling ist die Überprüfung eines intakten Dateisystems in 2-3 Sekunden erledigt. Egal wie groß die Platte ist, das geht immer ganz fix. Deswegen optimiert man da heute eigentlich nicht mehr dran rum und sagt, es ist mir egal, ob alle 30 Mal oder alle 20 Mal das geprüft wird. Dann kann man an der Stelle ein Journal erzeugen, also aus einem Dateisystem, was noch nicht Journaling macht, eben Journaling ergänzen. Ja, ich hätte das andersrum anordnen sollen und die nächste Folie vorher machen wollen, wo ich über Journaling was erzähle, aber ich habe ja vorhin schon ein bisschen dazu erzählt. Also das kann man praktisch ein- und ausschalten damit, also ein Journal auch wieder wegnehmen. Das braucht man vor allem, wenn man Dateisysteme konvertieren will. Also es gibt eingeschränkt Möglichkeiten zwischen X2, X3 und X4 hin und her zu konvertieren. Das braucht man eigentlich nur, wenn man so Sachen macht wie eine Platte an einem Rechner verwenden, wo ein uraltes Linux-System draufläuft. Und die Platte wurde mit einem neuen Linux-System erzeugt, dann muss man sowas machen. Volume-Label ändern, gut, das ist jetzt nicht so spannend, aber eben die Sache mit dem reservierten Bereich, der nur für den Administrator verwendbar ist, das ist etwas, was schon etwas praxisrelevanter ist. Jetzt aber wirklich zum Journaling. Prinzipiell gibt es zwei Arten von Journaling. Wenn wir unter Linux von Journaling reden, dann ist fast immer nur das Journaling von Metadaten gemeint. Und die Idee ist jetzt folgende. Wenn Sie zum Beispiel an irgendeiner Datei was verändern, Sie haben da ein paar Blöcke hinten dran gehängt, dadurch ist die Datei größer geworden. Ja, dann heißt das, dass sich irgendwo die Informationen ändern muss, wo steht, die Datei hat 8 Kilobyte Größe, da soll jetzt eingetragen werden, sie hat 12 Kilobyte Größe. Und diese Änderung, dass praktisch irgendwo die 8 Kilobyte durch eine 12 Kilobyte ausgetauscht wird, das ist eine Änderung an den Metadaten. Und beim Journaling gehen Sie jetzt hin und machen Folgendes, Sie haben einen separaten Bereich in der Partition, kann auch auf einer zusätzlichen fremden Partition sein, aber normal ist es auf derselben Partition, wo nur Journaling-Daten stehen. Und da schreibt das System jetzt rein, Achtung, ich plane den Eintrag von 8K auf 12K zu ändern. Ja, das schreibt es in diesen Journaling-Bereich. Dann macht es die Änderung in den Metadaten für die Datei und dann holt es den Eintrag aus dem Journaling wieder raus. Und das macht man deswegen, damit nicht mitten im Schreiben der Metadaten der Rechner abstürzen kann und dann das Dateisystem in einem unklaren Zustand lässt, was die Metadaten angeht. Weil egal zu welchem Zeitpunkt jetzt die Änderung erfolgen wird, es kann jetzt nichts mehr passieren. Wenn es direkt am Anfang ist, also in dem Moment, wo gerade in den Journaling-Bereich reingeschrieben wird, dann ist ja an den Metadaten noch nichts geändert. Dann ist er praktisch beim Systemabsturz gerade dabei, diesen Journaling-Block zu schreiben. Wenn das System dann wieder hochkommt, sieht es gibt einen unvollständigen Journaling-Block, den schmeißt es einfach weg. Ja, der ist egal, weil ein unvollständig geschriebener Journaling-Block heißt, es ist noch nichts am Dateisystem geändert worden. Ich war noch in der Vorbereitungsphase. Wenn der Fehler mitten in der tatsächlichen Aktualisierung der Metadaten erfolgt, dann heißt das, das System hat erfolgreich einen Journaling-Block geschrieben und war gerade dabei, danach an den Metadaten rumzuschreiben, als es abgestürzt ist. Das heißt, wenn das System wieder hochkommt, findet es im Journal diesen Hinweis, ich will das Ding von 8K auf 12K ändern. Dann kann er nachgucken, ist die Änderung geschrieben worden und kann die noch machen. Ja, dann auch das Journal wieder löschen und dann ist auch alles in Ordnung. Und wenn es beim Entfernen des Journaleintrags der Absturz ist, dann haben wir dasselbe. Es wird praktisch auch wieder das System neu gestartet. Der sieht, der Block ist noch da im Journal, dieser Hinweis, dass das geändert werden soll. Der guckt in das Dateisystem rein, in die Metadaten und sieht, ja, die Änderung ist erfolgreich geschrieben worden. Und dann haut er auch einfach nur noch den Journaleintrag raus. Also egal, an welcher Stelle Ihnen praktisch der Stecker gezogen wird, es kann keine Fehler mehr in Metadaten geben, wenn Sie Journaling machen. Was Sie trotzdem noch haben können, sind Fehler in den Datenblöcken. Wenn Sie mitten während des Schreibens eines Datenblocks den Stecker ziehen, dann wird dieser Datenblock in einem undefinierten Zustand sein, der vielleicht noch Teile des ursprünglichen Inhalts hat und Teile des neuen, der dahingeschrieben werden sollte. Deswegen gibt es auch das ist das, was ich in der untersten Zeile habe, es gibt auch eine Variante, wo nicht nur die Metadaten gejournalt werden, sondern auch die Daten, die richtigen Inhaltsdaten. Aber das macht ein Dateisystem unglaublich langsam und deswegen macht man es standardmäßig nicht. Sie können das unter Linux auch aktivieren, aber dann bricht Ihnen die Performance ein. Dafür haben Sie dann eine extreme Sicherheit, ja, was Fehler am Dateisystem angeht. So, jetzt überlege ich. Also es ist noch ein kleiner Block an Folien übrig, aber das hat jetzt relativ wenig Sinn. Wollen Sie pünktlich in die Pause starten oder soll ich das noch eben machen und wir machen dann nach der Pause mit den Praxisaufgaben weiter? Ich brauche vielleicht noch 10 Minuten oder so. Mir ist es egal. Machen wir die Folien noch fertig? Okay. Also der letzte Teil, das ist etwas, wo Sie sich vielleicht daran erinnern werden, wenn Sie das in Betriebssysteme Theorie hatten. Das weiß ich nicht, ob Sie das da gemacht haben. Da geht es so grundsätzlich darum, wie der Aufbau von Dateisystemen ist und hier jetzt natürlich, wie es unter Linux ist, weil man einen Teil davon braucht für das Verständnis, was zum Beispiel ein Hardlink ausmacht. Und zwar geht es um Inodes, Dateien, Verzeichnisse und Datenblöcke. Und das zentrale Konzept in einem Linux-Dateisystem ist eben der sogenannte Inode, ein Index-Node oder Index-Knoten. Und es ist praktisch ein Verwaltungseintrag in einem speziellen Bereich der Partition, der erzeugt wird oder mit Inhalt gefüllt wird, wenn Sie eine neue Datei erzeugen. Also jedes Mal, wenn Sie eine neue Datei machen, dann sucht sich Linux irgendwo einen freien Inode, die werden alle beim Formatieren der Partition schon vorbereitet, das sind dann leere Inodes, aber die sind reserviert, um solche Daten zu enthalten und dann wird ein unbenutzter Inode genommen und dann wird da irgendwas reingeschrieben. Und was da drin steht, das ist ein ganzer Haufen von Metadaten, da finden Sie zum Beispiel die Dateigröße drin, irgendeine Form von Referenz auf die tatsächlich genutzten Blöcke, ja, damit Sie die Datei vollständig lesen und schreiben können. Unix-typisch stehen so Besitzer- und Gruppeninformationen drin, Zugriffsrechte, Timestamps, warum habe ich das hier eine offene und schließende Klammer? Eine gute Frage. Also es gibt mehrere Timestamps, vielleicht habe ich die da auflisten wollen. Es gibt so Sachen wie Erzeugungsdatum, Datum des letzten Zugriffs, Datum der letzten Veränderung. Das sind in der Regel die drei, die man da hat. Aber, und das ist wichtig, deswegen habe ich es rot und fett auf die Folie gesetzt, es steht nicht drin, wie die Datei heißt und in welchem Verzeichnis sie liegt. Ja, das ist ein zentraler Unterschied zu zum Beispiel Windows. In Windows gibt es irgendwie diese MFT-Datenstruktur im Dateisystem und die ist im Prinzip ein einfaches Verzeichnis, wo Dateinamen stehen und dann einem Dateinamen zugeordnet eine Blockliste. Also jetzt ganz grob vereinfacht gesagt. Bei Linux ist das nicht so. Eine Datei hat prinzipiell erstmal keinen Namen, sondern eine Datei besteht nur aus den Daten selber, ja, in Form von den Blöcken, wo halt die Nutzdaten der Datei drin liegen und eben solchen Metainformationen, wie wem gehört die Datei, wie groß ist sie und so weiter, aber nicht wie sie heißt. Das ist nicht Teil dieses Inodes und damit im Grunde nicht Teil einer Datei. Und wenn Sie jetzt eine Datei erzeugen, dann ist eben das Erste, dass so ein neuer iNode reserviert und mit Inhalt gefüllt wird. Und dann wird in einem nächsten Schritt ein Verzeichnis gesucht, was einen Eintrag für die Datei aufnehmen soll. Und da wird dann eine Zuordnung angelegt. Das sehen wir gleich. Hier erstmal der Aufbau, wie so ein iNode grundsätzlich aufgebaut ist. Der iNode ist praktisch das, was hier links zu sehen ist. Das ist eine etwas längere Struktur, wo eine ganze Reihe von Informationen und dann auch diverse Pointer drin sind. Und Sie sehen hier Permissions, Owner, Group und so weiter. Das sind diese normalen Metadaten. Dann haben wir hier so ein teilweise mehrfache Indirektion nutzendes Verweissystem auf die Datenblöcke. Ja, das geht los mit 12 direkten Zeigern. Das sind praktisch für die ersten 12 Blöcke einer Datei. Also wie groß wird ein Block sein, wenn er 4 Kilobyte groß ist, sind es die ersten 48 Kilobyte einer Datei. Da wird auf die ersten 12 Blöcke wird direkt aus dem iNode rausgezeigt. Wenn Sie also eine kleine 20 Kilobyte große Datei haben, dann müssen Sie nur den iNode finden in dem iNode die ersten Verweise auf die Datenblöcke und können dann direkt die Datenblöcke lesen. Ja, Sie können sich vorstellen, dass das nicht funktionieren wird, wenn Sie eine Gigabyte große Datei haben. Sie können nicht alle Blöcke in den iNode reinschreiben, die Blockadressen, das ist zu viel. Deswegen macht man dann Indirektion. Das heißt, ein Indirect Pointer zeigt auf einen Block, der weitere Pointer enthält, welche dann Datenblöcke wieder angeben. Das ist einfache Indirektion. Es gibt aber auch zweifache Indirektion, ja, wo Sie praktisch aus dem iNode auf einen Pointerblock zeigen, der zeigt wieder auf mehrere Pointerblöcke und die zeigen dann endlich auf die Datenblöcke. Und dann gibt es auch noch eine Variante, wo Sie das dreistufig machen. Und damit können Sie halt enorme Anzahl an Blöcken speichern. Das Problem ist nur, bei sehr großen Dateien müssen Sie, wenn Sie jetzt den 1-milliardsten Block haben wollen, dann müssen Sie sich halt dreistufig da durchfressen. Erst aus dem iNode die Information, aus dem ersten Pointerblock, aus dem zweiten Pointerblock, aus dem dritten und dann wissen Sie erst, wo der Datenblock ist. Wenn man jetzt nochmal überlegt, was eine Datei eigentlich klassisch ist, vom intuitiven Verständnis her ist eine Datei ja zunächst mal etwas, wo halt die Informationen drin sind und dann braucht man einen Namen dafür. Ne? Wir müssen einen Dateinamen haben und wenn wir so ein hierarchisches Dateisystem haben, muss irgendwie auch eine Pfadangabe dabei sein. Und unter Linux und allen anderen Unix-Systemen auch ist es eben so, dass man etwas anders an die Sache rangeht. Man speichert diese ganzen Daten im iNode mit den Metadaten und so weiter und wo die Blöcke sind, aber der Dateiname steht an der Stelle nicht. Und damit Sie jetzt über einen Pfadnamen zugreifen können, brauchen Sie ein Verzeichnis und da schreiben Sie jetzt eine Zuordnung rein. Sie schreiben in das Verzeichnis einen Dateinamen rein und dahinter eine iNode-Nummer. Und dadurch kriegen Sie praktisch einen Namen für das Ding. Wenn Sie also irgendwo das Verzeichnis für das Root-Verzeichnis, das Wurzelverzeichnis haben und Sie wollen im Wurzelverzeichnis eine Datei README haben oder so, dann würde in dieses Wurzelverzeichnis ein Eintrag reingeschrieben, da steht README im Klartext und dahinter steht die iNode-Nummer für die Datei, die Sie erzeugt haben. Und diese Verzeichnisse sind im Grunde auch nur einfache Textdateien. Das kriegen Sie normal nicht zu sehen, weil wenn Sie versuchen mit cat, wenn Sie cat als Argument ein Verzeichnis angeben, dann gibt er Ihnen eine Fehlermeldung und sagt, kann ich nicht ausgeben, ist eine Datei. Das liegt aber nur daran, dass es eine Möglichkeit gibt, Dateien und Verzeichnisse zu unterscheiden. Auf irgendeiner Ebene im Betriebssystem, wenn Sie weit genug runtergehen in die Strukturen, dann können Sie auch ein Verzeichnis zum Lesen öffnen und einfach byteweise die Inhalte daraus lesen. Tatsächlich ist so ein Verzeichnis eine normale Datei, die nur irgendwo ein Häkchen hat und sagt, ich bin eine Verzeichnisdatei. Ja? Und letzten Endes stehen da eben einfach nur tabellarisch diese Zuordnungen, Dateiname zu iNode-Nummer drin. Das ist auch so ein Teil dieser Unix-Philosophie, dass letzten Endes alles eine Datei ist. Es gibt gar keine anderen Objekte, die irgendwie nicht als Datei handhabbar sind. Und damit ist es zum Beispiel auch möglich, dass Sie so ein komplettes Verzeichnis einfach schnell woanders hin verschieben können. Wenn Sie etwa in Ihrem Home-Verzeichnis einen Ordner Videos haben und der ist gefüllt mit mehreren Gigabyte an irgendwelchen Filmen und Sie wollen das verschieben in ein Temp-Verzeichnis, Dann können Sie einfach sagen, verschieb des Videos nach Temp. Das führt dann nicht dazu, dass die ganzen Dateien irgendwie hin und her kopiert werden oder deren Metadaten angepasst werden müssen oder sowas, sondern es wird einfach dieses Verzeichnis Videos, was ja im Grunde nur eine Datei ist, das wird einfach nur in das Verzeichnis von Temp eingetragen. Ja? Also man muss aufpassen, Videos ist ein Verzeichnis, aber auf unterer Ebene betrachtet nur eine Datei, die Zuordnungen enthält. Und diese Datei hat natürlich selber auch einen Eintrag, der in dem Verzeichnis hier im Fall HomeEsser liegt. Ja? Und das heißt, was Sie dann nur machen ist, Sie nehmen aus HomeEsser die Zuordnung raus, dass es da eine Datei Videos gibt, die irgendeine Einordnummer hat und legen in dem Verzeichnis Temp einen neuen Eintrag an. Das ist also in einer Datei eine Zeile löschen, in einer anderen Datei eine Zeile eintragen. Und deswegen geht das schnell. Das ist ohne spürbare Zeit ist das zu erledigen. Okay, dann Datenblöcke, ja, das ist halt klar, hier habe ich eigentlich nicht viel zu erzählen. Das ist einfach nur von den konzeptuellen Begriffen her, das ist eben der Teil, wo tatsächlich die Nutzdaten drin gespeichert werden. Das kriegen Sie über die iNodes raus, welche Blöcke jetzt benutzt werden von einer bestimmten Datei. Und darüber hinaus gibt es noch irgendwo eine Free-Block-List, wo Sie praktisch erkennen können, das ist so eine Bit-Liste, wo jede 0 oder 1 bedeutet, der nächste Block ist frei oder ist nicht frei. Da können Sie halt freie Blöcke suchen, wenn Sie welche brauchen. Und mit diesen Grundlagen kann man jetzt verstehen, was Links sind. Das ist das letzte Thema in diesem Foliensatz. Links ist grundsätzlich sowas wie eine Verknüpfung, ja, sowas gibt es unter Windows ja auch. Es gibt aber unter Linux zwei Arten von Links. Die Idee ist immer die gleiche, man will irgendwie eine Möglichkeit haben, Sachen noch unter einem anderen Namen anzusprechen oder an einem anderen Ort zu finden. Und wir unterscheiden zwischen symbolischen Links, die auch Softlinks genannt werden, und Hardlinks. Und die symbolischen Links, das sind einfach wieder nur spezielle Dateien. Und da steht einfach ein Pfad zu irgendeiner anderen Datei drin. Ja, das heißt, wenn Sie irgendeine Datei halt haben, dann lesen Sie einfach den absoluten Pfad zu dieser Datei raus und schreiben den in so eine Spezialdatei rein, irgendwo anders. Und damit haben Sie einen symbolischen Link erstellt und können dann eine Datei unter einem anderen Namen noch ansprechen. Das ist aber eine Form von Link, die kann broken sein. Ja, wenn Sie nämlich einen Pfad angeben, den es gar nicht gibt. Das können Sie machen. Sie können einen symbolischen Link erzeugen, der irgendwo hinzeigt und dieses Ziel, das gibt es gar nicht. Dann haben Sie einen broken Link, genauso wie wenn Sie im Web einen Link haben, der nicht existiert. Ja? Verweis auf eine Webseite, die rausgenommen wurde aus dem System. Im Gegensatz dazu sind Hardlinks was ganz anderes. Hardlink heißt, ich lege irgendwo einen neuen Eintrag ein in einem Verzeichnis. Und was hieß das? Ein Eintrag im Verzeichnis war ja einfach eine Zuordnung, Dateiname zu iNode. Und wenn ich einen Hardlink mache, heißt das, ich habe eine Datei, die ist schon unter irgendeinem Namen in irgendein Verzeichnis eingetragen und jetzt mache ich einfach noch einen Eintrag. Das heißt, irgendwo anders entsteht nochmal so ein Eintrag, Name, iNode-Nummer und die Nummer ist dieselbe wie die schon woanders verwendet wird. Ja? Und im Ergebnis heißt das, dass ich die Datei an zwei Stellen sehen kann. Aber es ist dieselbe Datei. Es ist egal, unter welchem Namen ich sie anspreche, ob ich die eine oder die andere verändere. Es ist immer die gleiche Datei, die da bearbeitet wird. Gut, das schiebe ich einfach jetzt in die Übung mit den Softlinks, Hardlinks, weil da kriegen Sie eine Aufgabe noch dazu.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Wissen Sie, warum Hardlinks nicht im FTP-Protokoll funktionieren?
Im FTP-Protokoll? Was meinen Sie damit?
Also ich habe zum Beispiel einen FTP-Server und ich habe dann ein Verzeichnis, das würde ich gerne an den User zuordnen und das hätte ich gerne über einen Hardlink gemacht.
Verzeichnisse kann man nicht hardlinken.
Dateien im Verzeichnis.
Ja, wenn die auf derselben Partition sind, dann muss das auch gehen. Dann haben Sie doch einen Symlink gemacht. Also ein Hardlink lässt sich gar nicht erkennen.
Okay, würde ich nochmal
Wenn Sie einen Hardlink von A auf B gemacht haben, also A war schon da und Sie haben einen Hardlink B erzeugt, dann können Sie gar nicht sagen, dass das so rum passiert ist. Dann das könnte dann auch sein, dass B vorher da war und Sie haben A als Link erzeugt. Die sind nicht unterscheidbar. Es gibt kein Original. Ja. Also Softlinks kann halt Software erkennen und sagen, Softlinks zeige ich dir nicht. Das ist aus Sicherheitsgründen, macht man das teilweise. Ein Apache ignoriert zum Beispiel auch Softlinks. Wenn sie aus irgendwas heraus praktisch zwei Ebenen nach oben zeigen wollen, dann sagt er, nee, das mache ich nicht. Du guckst nicht in mein Wurzelverzeichnis rein. Sowas in der Art. Aber Hardlinks sollten da keine Schwierigkeiten machen. Also hier will ich nochmal kurz zeigen, was passiert, wenn man einen Hardlink erzeugt. Ich habe eine Datei Testdateitext. Ich mache einmal eine Kopie davon. Die hätte ich auch Testdatei nennen sollen. Und dann mache ich noch einen Link. Der Link soll Linktext heißen. Und jetzt rufe ich das ls-Kommando mit einer Zusatzoption minus i auf. Das zeigt mir die Inode-Nummern an. Und das Ergebnis ist jetzt folgendes. Hier habe ich die Datei, da habe ich die Kopie und da habe ich den Link. Und hier vorne stehen jetzt diese Inode-Nummern. Und was man jetzt sieht ist, die Originaldatei hat eine Inode von irgendwas 89 am Ende. Die Kopie dahinter hat die Nummer 90. Das ist einfach der nächste Inode. Weil ich noch ein frisches Dateisystem habe, sind die halt noch in aufsteigender Reihenfolge frei. Und dann kommt der Link. Und der Link hat wieder die ursprüngliche 89. Ja, das heißt, in diesem Ordner habe ich einfach Einträge, die sagen, Dateitext zeigt auf den Inode 89. Kopietext zeigt auf den Inode 90 und Linktext zeigt auch auf den 89er. Und die sind grundsätzlich nicht zu unterscheiden. Wie die Dinger tatsächlich heißen, ist aus Sicht der Datei irrelevant. Die Datei weiß nicht, wie sie heißt. Die hat keinen Namen, sondern sie kriegt erst einen dadurch, dass sie einen Verzeichniseintrag erzeugen und sie können davon halt mehrere haben. Und ein Hardlink zu erzeugen bedeutet einfach, über den Default-Eintrag, jede Datei, damit man sie irgendwie ansprechen kann, muss ja mindestens einen Namen haben, über diesen Default-Eintrag hinaus können Sie halt noch weitere zusätzlich erzeugen. Und das wird dann sogar angezeigt, dass es das gibt, weil nämlich ein Link-Count verwaltet wird. Es wird mitgezählt, unter wie vielen Namen ist eine Datei ansprechbar. Ja, das brauchen Sie, wenn Sie Dateien löschen wollen. Weil wenn Sie sich vorstellen, dass Sie zum Beispiel 8 Namen für eine Datei haben, wenn Sie die unter einem Namen löschen, dann dürfen ja die Blöcke nicht freigegeben werden. Weil es gibt dann noch 7 andere Stellen, wo die Datei auch einen Namen gekriegt hat. Ja, erst wenn Sie praktisch alle Namensverweise auf diese Datei entfernt haben, dann dürfen erst die Blöcke freigegeben werden. Deswegen brauchen Sie so einen Link-Count, der immer runtergezählt wird, wenn Sie einen Verzeichniseintrag für die Datei löschen. Und das ist auch der Punkt, der jetzt auf der letzten Folie nochmal beschrieben ist. Ja, also das ist einfach wichtig, dieses Konzept zu verstehen. Ein Hardlink macht gar nichts Ungewöhnliches. Letzten Endes ist schon bei jedem Erstellen einer Datei wird ein Hardlink erzeugt, nämlich der erste. Weil der Hardlink einfach nur bedeutet eine Verknüpfung zwischen einem Dateinamen und einer Inode-Nummer. Und jedes Mal, wenn Sie das ln-Kommando aufrufen, erzeugen Sie halt noch so ein Ding für den schon vorhandenen und benutzten Inode. Und wenn Sie die wieder entfernen, dann werden es halt wieder weniger Verweise. Und deswegen gibt es intern auch keine Löschoperation in Linux. Ja, wenn Sie die Kernel-Funktion angucken, es gibt da keine Remove-Funktion oder sowas, sondern es gibt nur eine Unlink-Funktion, die eine solche Verknüpfung zwischen Datei und Inode-Nummer praktisch rückgängig macht. Und dabei wird der Link-Count dann wieder eins runtergezählt und nach jedem Unlink wird geguckt, ist er bei 0 angekommen. Und wenn er bei 0 angekommen ist, dann werden die Blöcke erst freigegeben. Ja. Okay, das war der Theorieteil zu Dateisystemen. Wie gesagt, ich habe ein Aufgabenblatt dazu. Jetzt ist es doch schon fast 7:15 geworden. Dann sehen wir uns um 20:30 wieder. Und ich weiß nicht, falls Sie hier sitzen bleiben wollen oder so, ich verteile dann schon mal die Aufgabenblätter.
Ist eigentlich eine schnelle Möglichkeit, alle Links nachzuschauen, wo die auf der Platte sind?
Ja, Soft- oder Hardlinks?
Hardlinks.
Nee, Sie können nur... Ja, ich meine, Sie können sich die Inodes alle auflisten lassen und zu jedem Inode können Sie direkt rausfinden, wie viele Links es darauf gibt. Dann wissen Sie aber noch nicht, wo die sind.
Und wenn ich die Dateien löschen habe oder wenn ich irgendwas löschen sozusagen.
Ja. Ja.
Thank you.